I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir schauen heute Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982 von John Carpenter. Wir schauen die Blu-ray bzw. den Stream und Markus hat den Film heute ausgewählt. Hallo Markus.
Hallo Martin und auch hallo an alle, die uns zuhören.
Und ganz zu Beginn noch kurz der Hinweis, unser Projekt kann auch bei Steady unterstützt werden. Der Link dazu steht auf unserer Website iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Ja, Markus, erzähl doch mal, warum schauen wir heute diesen Film?
Ja, ich wollte sowieso schon lange einen John Carpenter-Film besprechen. Und auch wenn das jetzt nicht mein absoluter Favorit ist, aber ich glaube, für die allermeisten ist es deren Lieblings-Carpenter-Film. Und es ist ja auch ein recht interessanter Film und er passt ja auch gut jetzt in den Januar rein, ja, mit Schnee und Eis. Und ja, das kamen einfach drei Dinge zusammen, die ich gerne machen wollte und da hat der meines Erachtens sehr gut reingepasst. Ich finde, es ist ein unglaublich spannender Film mit dieser Atmosphäre, die sich dann so langsam aufbaut, wenn man dann auch erst so langsam versteht, was überhaupt vor Ort passiert, wenn man im Prinzip gleichzeitig mit den Männern auf dieser Station erst erfährt, was eigentlich die Bedrohung ist, wovon die ausgeht. Was dann eben bis zu diesem ja fast schon trostlosen Finale endet. Also, wir können ja schon mal spoilern, der Film hat jetzt nicht unbedingt das, was man ein Happy End nennen würde.
Genau, das ist richtig. Ja, guter Hinweis nochmal mit dem Spoilern. Also wir setzen ja immer so ein bisschen voraus, dass man den Film kennt oder zumindest ihn
einmal
nicht
gesehen haben sollte.
Genau, ja. Oder ihn nicht sich, sag ich mal, kaputt spoilern lassen möchte. Ja, ich muss sagen, ich habe den Film jetzt für unseren Podcast das erste Mal geschaut. Ich habe den vorher noch nicht gekannt. Auch, sag ich mal, der Titel, der schien mir schon sehr, sehr unbekannt, komischerweise. Also ist mir noch nicht so über den Weg gelaufen. Und mein erster Eindruck war so ein bisschen, also so richtig umgehauen hat er mich noch nicht. Ich versuche das jetzt mal heute so während unseres, sag mal, gemeinsamen Schauens mal zu eruieren, was mich so stört vielleicht an dem Film oder was ich so an Schwächen habe oder sehe in dem Streifen. Aber ich bin gespannt, was du noch so für, sag ich mal, Impulse gibst zu diesem Film.
Vielleicht, wenn du gerade sagst, vorab noch, du sagst, er hat dich nicht so umgehauen, beziehst du das jetzt mehr auf den Aspekt, dass es ein Horrorfilm ist oder mehr auf den technischen Aspekt, der ja bei dem Film auch nicht ganz unwichtig ist oder auf das Drehbuch oder alles drei oder?
Ich glaube, am wenigsten auf den technischen Aspekt, würde ich sagen. Aber das können wir ja jetzt.
Das hätte mich auch überrascht, wenn ich ehrlich bin. Aber, naja, aber dann weiß man ja ungefähr, in welche Richtung es geht.
Genau.
Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ohne lange Vorrede, wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden. Und wir zählen wieder ein und auf Play geht's los. 3, 2, 1, Play. Ja, und wir fangen an mit diesem schwarz-weiß, also weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Wir sehen nicht mal das Universal-Logo, was tatsächlich ursprünglich mal eine Idee war, dass quasi das Universal-Logo mit der Weltkugel kommt und dann dieses UFO, was wir nachher sehen, dort reinkracht. Das konnte man aber nicht machen, wegen irgendwelchen Lizenzgeschichten. Also es mussten halt ein richtiger Vorspann, wo Namen genannt werden, reingebracht werden.
Okay. Ja.
Oder wegen irgendwelcher, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Sachen aus den Gewerkschaften sind oder so, oder irgendwelche anderen Sachen. So, und jetzt kommt Ennio Morricones Musik langsam rein.
Genau.
Was ja auch eher ungewöhnlich ist tatsächlich, dass Ennio Morricone die Musik für diesen Film gemacht hat, weil Carpenter ja normalerweise selbst seine Filme, oder die Musik für seine Filme schreibt, zumindest in vielen Fällen. Aber hier hat er sich einfach auch mal so einen der Besten dazugenommen. Und ich muss sagen, du hast ja auch ein paar Morricone-Sachen gehört in den Leone-Filmen. Ich finde, der klingt jetzt nicht Also da hat er sich schon sehr an den Stil, den Carpenter sonst hat in seiner Musik, erinnert und sich versucht, den weiter zu bearbeiten. Das fand ich ganz interessant, weil es natürlich auch gut zu dem Stil dann passt, wie Carpenter seine Filme inszeniert. So, jetzt sehen wir den Anfang wie das UFO. Ich muss sagen, das sieht auch wirklich gut aus, wenn man das so aus heutiger Sicht sieht. Also so ein CGI-UFO wird nicht schlechter aussehen.
Nee. Und was man auch sagen muss, man kennt ja dieses Einstiegsbild auch von Star Wars, ne? Also einfach diesen Sternenhimmel und dann irgendwie kommt ein Raumschiff und wir sehen hier diesen Planeten, also in unserem Fall ist natürlich die Erde.
Ja. Das übrigens wurde auch mit einem praktischen Effekt gemacht. Das war irgendwie eine Mülltüte angeklebt an ein Aquarium, wo sie dann dahinter irgendwie so einen Rauch erzeugt haben und das dann weggebrannt haben.
Also okay, ganz komisch. Ja. Aber sowas mag ich ja, ne? Wenn solche Effekte auch händisch, wirklich handwerklich gemacht sind.
Ja. So. Und wir sind übrigens nicht in der Antarktis, wir sind hier in Kanada.
Ja,
das Kanada, Alaska, die Ecke.
War auch so von Anfang an meine Vermutung. Und ich muss auch sagen, direkt zu Beginn, also als wenn man noch nicht weiß, worum es geht, war das auch meine erste große Verwirrung in diesem Film. Warum denn jetzt in der Antarktis so ein
Felsbrocken ist?
Nee, ich dachte erst, das ist so ein Schneehund.
Ach so.
Ne, und also ich wusste natürlich noch nicht die Zusammenhänge, warum da jetzt so ein Hund läuft. Mhm. Aber das war sozusagen das Erste, was mich erstmal so irritiert hat. Weil ich glaube, in der Antarktis gibt es solche Hunde nicht.
Ja gut, weiß ich jetzt gar nicht, ob die Stationen Hunde haben. Da gibt es ja genug Stationen.
Ja, genau, richtig. Ja, das kann.
Also ich meine, das ist ja der Fall hier. Das ist ja eine laufende Station aus einer Hund. Nur,
richtig.
Hund
aber aus einer Station. Das ist ja das, was man am Anfang noch nicht so, also was man ja nicht weiß. Ja, und deswegen habe ich gedacht, Antarktis? Okay. Und jetzt läuft da so ein Hund. Genau, und was man aber sagen muss, ich finde, der Hund spielt unglaublich gut. Mhm. Und ich frage mich, wie sie das gemacht haben. Haben die unglaublich viel gedreht oder
Da gibt es später eine Szene, wenn er da in der Station der Amerikaner ist, da kann ich nochmal was zu erzählen dann.
Mhm, ja. Sehr gut, also wir sehen jetzt, wie sich so ein Schütze bereit macht und vom Hubschrauber aus man muss sagen, ziemlich schlecht.
Ja, gut. Ist natürlich die Frage, was der vom Beruf eigentlich ist. Ne? Wenn der irgendwie ein Geologe ist oder so, dann
wird er
nicht unbedingt das Schießen gelernt haben. Oder muss vielleicht nicht zwingend Schießen gelernt haben. Wir wissen ja später, dass der und der Pilot wahrscheinlich die letzten beiden Überlebenden überhaupt der Station sind. Ne?
Ja, das stimmt. Aber generell diese Jagd Szene finde ich irgendwie so unglaubwürdig, weil irgendwie, das ist doch ein Hubschrauber und warum fliegt der immer so dran vorbei?
Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das in der Situation da vor Ort ist. Ne? Mhm. Aber so, wenn er den Hund, genau, wir sind jetzt in der US-Station.
Genau,
US-Station. Außenposten 31, wie er in einem der früheren Drehbuchentwürfe auch genannt wurde.
Und ich glaube, der wird auch im Funk einmal so genannt.
Genau, das ist noch ein Rest vom alten Drehbuch sozusagen, was er. Vergessen.
Was ich sehr witzig fand oder finde, ist, dass sich McGrady jetzt Eiswürfel, also die sind in der Antarktis und er macht sich Eiswürfel in seinen Drink. Also ja, gut. Fand ich witzig.
On the rocks, ne? Wie es sich gehört.
Ja, so ein
Getränk. Hat übrigens ein Jahr gedauert, bis Kurt Russell die entsprechende Frisur und den Bart hatte, wohl.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob Schachcomputer in der Zeit schon so aussahen.
Das kann ich auch nicht sagen. Aber guck mal, hinten an der Wand ist auch so ein Springer, ne?
Ja, ja.
So ein Logo.
Ja.
Flasche im Anschnitt.
Und zack, rein damit.
Ja, wir lernen im Prinzip McGrady auch schon kennen, indem er da einfach, ich meine, das ist ja eigentlich sehr unüberlegt, in so einer Station am Ende der Welt einen Computer zu zerstören, weil
Wobei, es ist ja nur der Schachcomputer. Ne?
Natürlich,
ja jetzt klar. Irgendwas, also.
Aber es kann ja auch sein, dass noch mal jemand anders hätte spielen wollen, ne?
Ja, gut, dann
Aber natürlich, das muss man sagen, es ist natürlich stark, ne? Also
ja, man lernt halt, man weiß halt sofort, okay, der Typ lässt nicht lange mit sich fackeln, wenn ihm irgendwas nicht passt.
Genau. So, und wir wissen natürlich schon, dass irgendwie dieser Hubschrauber nicht zu der Station gehört, weil wir können ja auf dem Hubschrauber auch Norge lesen.
Genau.
Und irgendwas ist seltsam.
Genau. Beziehungsweise die Amerikaner sind natürlich auch verwundert. Man muss natürlich auch bedenken, wir sind 1982. Also wir sind ja noch im Kalten Krieg und in der letzten Hochphase des Kalten Kriegs ja sogar. Da wird sicherlich auch im ersten Moment die Frage gewesen sein, ist das ein russischer Hubschrauber? Weil die waren ja auch, also, oder Sowjetunion. Ja. Weil die war ja auch in der, oder jetzt heutzutage dann Russland, in der Arktis, in der Antarktis aktiv.
Ja, klar, das ist natürlich ein Punkt. Aber die anderen von der Crew haben das jetzt auch bemerkt, dass da der Hubschrauber fliegt und haben aber auch direkt erkannt, dass es ein Hubschrauber von einer norwegischen Station ist. Während wir hier diese Granatenkiste sehen, die im Hubschrauber ist und der Hund, der Richtung ja, Station
fliegt. Also im Werfen ist er fast noch schlechter wie im,
ja, genau,
im Schießen, ne?
Ja, richtig.
Ja gut, man kann, ja gut, okay, aber was soll jetzt machen, ne? Wenn er besser schießt, dann ist der Film halt nach 2 Minuten vorbei.
Ja, das ist richtig. Ja, der Hubschrauber landet und jetzt denkt man noch so, irgendwas stimmt da nicht, aber es ist mal erstmal noch keiner wirklich beunruhigt.
Ja, die wissen halt auch nicht, was los ist, ne?
Genau.
Ich meine, man weiß natürlich auch nicht, was da passieren kann, ne? Wenn du da so irgendjemanden angreifst, ja, mitten in der Welt. Das sind ja auch alles
ja, vor allem auch, man muss ja
Vertreter
sagen,
ihrer Staaten, ne?
Genau. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist super dämlich, wie er diese Granate verliert.
Ist natürlich die Frage, ob das vielleicht sogar ein bewusster Gag ist. Einfach um die Figur.
Ja gut, es erschließt sich natürlich dann am Ende, weil wir dann ja wissen, wie irre die werden, ne?
Übrigens, das ist echtes Norwegisch wohl und also was er da sagt, wenn jemand da im Publikum saß und Norwegisch konnte, dann war der quasi schon gespoilert, weil das, er sagt, ach, also der Norweger sagt ziemlich genau, was passieren wird. Ne, also, warte mal, ich habe es auch irgendwo in der Übersetzung, er sagt irgendwie, das Ding ist kein Hund, es ist irgendein Ding, geht weg von dem Hund. Irgendwie sowas sagt er dann.
Ja, okay, cool. Ja. So, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser amerikanische Stil. Ja, gut. Du betrittst meinen Grund, ballerst hier rum, ich schieß dir in den Kopf.
Ja, gut, ich sag mal so. Er ist derjenige, der hier de facto ja beinahe einen Krieg auslöst, ne? Der Norweger. Und
die
können ja auch nicht, ich meine, die wissen ja nicht, um was es geht. Die gehen ja, ich meine, seien wir ehrlich, da ist ein Typ, der ist mit dem Hubschrauber hinterhergeflogen, jagt auf einen Hund, wirft sogar mit Granaten um sich. Also die gehen ja davon aus in dem Moment, dass der völlig bescheuert geworden ist.
Ja, klar.
Das ist ja der Grund auch, warum sie dann die Norweger Station dann aufsuchen.
Ja. So, was ich nicht ganz verstehe, warum löschen die das Ding denn jetzt eigentlich?
Vielleicht, weil sie Angst haben, nicht, dass da irgendwas übergeht noch.
Ja, weil ich würde mir denken, es wäre doch, na gut, weil retten kannst du da ja nichts mehr, ne? Ich würde mir halt denken, es ist doch besser, das Ding möglichst sauber ausbrennen zu
hinten,
lassen.
Aber wir haben da hinten ja auch Ölfässer gesehen.
Ja gut, okay, ja. Ja.
Es ist ja später dann auch die Szene, wenn dann, wenn wir dann den ersten befallenen Menschen sehen.
Ja, genau, ja. So, wir sehen jetzt sozusagen die Truppe das erste Mal irgendwie so komplett an diesem ausgebrannten Hubschrauberwrack.
Genau. Ein All-Male-Cast, also ein rein männlicher Cast, was zum einen auch in Tradition zu der Geschichte ist, auf der der Film beruht, ne? Ist eine Kurzgeschichte, Who Goes There? Und ist ja auch schon in den 50ern einmal verfilmt worden. Da hat man dann noch eine weibliche Person eingefügt als Love Interest für den Helden.
Ah, okay. Ja.
Und da in dem Punkt ist dann quasi die Version von Carpenter näher am Originalstoff.
Original, okay.
Und es war auch tatsächlich fast komplett eine All-Male-Crew. Die einzige weibliche Person wohl, die da angeblich mitgewirkt hat, musste dann irgendwann aus der Produktion austreten, weil sie dann schwanger wurde dann.
Okay.
Und nicht mehr mitmachen konnte.
So, wir haben jetzt gerade im Funk gehört, ne? Station 31. Genau. Diese andere. So, das ist so eine Frage hier mit Knowles, ne? So wie der dargestellt ist. Also einmal dieses Stirnband und die Rollerblades. Würde man heute so eine Figur noch so anlegen?
Du meinst eine afroamerikanische Figur im Speziellen oder generell eine Figur?
Genau, ja. Also,
ja, es ist auch überliefert, dass ein anderer Schauspieler, der für die Rolle vorgesprochen hat, dann irgendwann aufgehört hat und gesagt hat und sich darüber aufgeregt hat, was das für eine furchtbare Klischeefigur ist.
Mhm, ja, also, okay, ja.
Das war durchaus schon in der Zeit
ein Thema,
manchen Leuten zu viel.
Nee, verstehe.
Und der Schauspieler von 19, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, war übrigens in der Zeit hauptsächlich Stand-Up-Comedian.
Der Knowles, also der
der Schauspieler von
Ja, okay, ja. So, jetzt beraten sie sich. Die Station ist wohl eine Stunde entfernt. Und jetzt wird erstmal nochmal das Wrack weiter untersucht.
Na gut, offensichtlich haben sie ja doch noch irgendwas da rausgeholt. Ne?
Ja gut, dann macht es auch Sinn, das nochmal zu löschen. Ja, das ist schon richtig. So, die Wetterbedingungen sind scheinbar nicht die besten zum Fliegen, aber...
Ja, aber McWilly interessiert es nicht.
Ja.
Krepieren geht über riskieren, auch ein schöner Spruch in der Synchro.
Ja. Also das ist halt... McGrady ist ja auch so ein bisschen so, jetzt auch mit diesem Hut, so ein bisschen der Cowboy, ne?
Ja, doch, das kann man durchaus sagen. Es gibt ja auch durchaus die Theorie, dass John Carpenter quasi nur Western dreht und die dann einfach in anderen Genres aufgehen.
Du, aber das ist ganz interessant, als wir über die Musik anfangs auch schon geredet hatten, ne? Mhm. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch so Italo-Western-Assoziationen zwischendurch. Im Prinzip sind wir ja nur nicht in der Wüste, sondern in einer Eiswüste. Und ja,
auch so dieses, ein verlorener Außenposten.
So ist es, genau. Also und vor allem auch alles so ein bisschen wilder und jeder ist so ein bisschen auf sich allein gestellt.
Also könnte auch durchaus irgendwo so ein Fort sein, was für den Winter dann nur noch ein paar Soldaten beherbergen. Und das ist jetzt irgendwie ein Typ, der von einem anderen Fort kommt quasi.
Ja, und außerdem, man müsste ja eigentlich sagen, normalerweise würde man jetzt sagen, gut, jetzt im Laufe des Films lernen wir die einzelnen Figuren besser kennen und wissen, was die überhaupt machen. Was sind die? Welche Art, welche Aufgaben haben die? Gut, wir haben jetzt schon festgestellt, wer ist Hubschrauberpilot, ne?
Funker, Koch.
Genau. Aber so richtig die wissenschaftliche Funktion, die lernen wir nicht kennen. Und anstatt, dass sich diese Rollen ausbilden, werden ja alle allmählich zu Soldaten oder zu Kämpfern. Ne, das ist ja dann...
Ja, vor allen Dingen, sie werden alle misstrauisch, ne?
Ja, das ist ja
das Hauptding. Ne? Irgendwann traut ja keiner mehr dem anderen überhaupt das zu sein, wonach er aussieht.
Genau, ja, du hast recht.
Ja, und in der Szene mussten sie jetzt für die Heimkino-Version den Song austauschen, weil sie nur für die Kino-Auswertung die Lizenz bekommen haben. Das war irgendein Stevie Wonder-Song.
Ja. Ja, das war jetzt nochmal so ein bisschen Ausweitung des Klischees.
Ja.
Also, dass dann dieser Kassettenrekorder dort lief. Und jetzt sind wir Anfahrt auf diesen, es war eigentlich, war das die Krankenstation oder Induktions, der Untersuchungsraum?
So, das ist die Szene, von der ich vorhin sprach. Das hat der Hund weitestgehend selbst gemacht, ohne irgendwelche großen Trainings und ohne irgendwelche Anweisungen.
Ja, aber das finde ich
erstaunlich. Und auch dieser Blick in die Kamera.
Ja, das finde ich aber echt erstaunlich. Also deswegen, der Hund ist wirklich super.
Ja, also Carpenter hat wahrscheinlich auch sich gedacht, wenn jeder Schauspieler so gut wäre.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine interessante Szene, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. Hattest du den Hund dann schon im Verdacht, irgendeine Gefahr zu sein?
Ich glaube, so ein bisschen. Mhm. Weil irgendwie das hat, wie gesagt, das mit dem Hund hat ja bei mir von vornherein nicht gepasst. Also in diese Landschaft. Mhm. Jetzt unabhängig davon, dass die Menschen die natürlich mitbringen. aber der Hund auch wieder da vorhin unter dem Tisch lag, ne, unter dem Billardtisch. Das sind so Momente, wo ich denke, ja, das ist bildlich schon so angepriesen, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Tier.
Ja gut, das wird ja auch buchstäblich gesagt sogar. Das ist übrigens kein eigenes Set, das sind die Sets der amerikanischen Station, nachdem man das Finale gedreht hat.
Ah.
Da wollte man nicht nochmal neues Geld ausgeben, für so zerstörte Sets zu bauen.
Ja,
und hat
dann
einfach die nochmal wiederverwendet.
Ja, das macht ja Sinn.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, der Film hatte schon ein Budget von 15 Millionen Dollar, was ja schon echt viel ist für diese Art von Film damals.
Ja. So, wir blicken gerade von innen nach draußen und denken, ja, vielleicht ist ja einer drin, der gerade nach draußen guckt.
Ja. Wobei man sich eigentlich schon fast denkt, wenn man das ausgebrannte Zeug sieht, dass da keiner mehr drin sein kann.
Ja.
Und ich glaube, auch die gehen eher jetzt nur noch pro forma da rein, um zu gucken, ob sie irgendwo einen Hinweis finden, aber nicht unbedingt, dass sie noch jemanden, eine Person finden.
Warum verwechselt McGrady eigentlich immer die Norweger mit Schweden? Ist das irgendwie, hat das einen Hintergrund oder ist das einfach
nur... Ich weiß es jetzt nicht, ob das im Original mit drin ist, aber ich würde es bei Carpenter im Zweifel auch ein Gag sehen.
Ja, okay, ja. Also.
Auch sehr schöne Musik jetzt, die das so aufbaut.
Ja, gut, das stimmt. Also ich muss sagen, ich will jetzt auch wissen, was passiert, wie es weitergeht.
Vor allen Dingen hier jetzt auch natürlich schön.
Ja, und das muss ich sagen, das ist filmisch sehr, sehr cool, weil wir genau diese Szenen ja später nochmal erleben.
Ne, also das und mit der auch Axt vor allen Dingen das damals geschulte Horrorpublikum kennt die Szene natürlich 2 Jahre vorher mit der Axt in die Tür aus Kubricks Shining.
Ja,
das kommt natürlich auch noch hinzu. Also auch schön jetzt, wie das da unten leuchtet. Ne?
Da brennt irgendwie noch was.
Genau.
Und wir sehen hier diese zerstörten Vitrinen und überall Eiszapfen.
Ja. Die Sets in L.A. waren übrigens auf 4 Grad runtergekühlt worden.
Oh.
Also das ist nicht immer gespielt, wenn die wirklich frieren. So, und jetzt sehen wir hier den ersten Toten.
Aber da könnte man ja noch denken, okay, der ist einfach irgendwie erfroren oder so.
Ja.
Oder gestorben, ne? Also man sieht ja jetzt noch keine...
sieht noch nicht, was da wirklich passiert ist, ja.
Genau, man sieht nichts Unnormales in dem... gut, es ist jetzt auch nicht normal, aber...
Ja, in der Umgebung passiert es vielleicht schon mal.
Ja, genau, so, ja.
Aber jetzt sehen wir, dass er sich versucht hat, die Pulsadern aufzuschneiden. Beziehungsweise es gemacht hat und das Blut und sogar auch noch den Hals.
Ja.
Und das Blut dabei beim Rauslaufen gefroren ist.
Ja. Also es ist schon...
also unabhängig davon, ob das in der Realität so passieren könnte, was ich nicht sicher wäre, ist das natürlich ein super effektiver Shot.
Ja, natürlich. Das würde ich auch sagen. Also jetzt könnte man natürlich denken, okay, war es erst kalt, ne? Und dann haben die sich, vorhin hast du auch gerade den Wasserspender gesehen, da war sogar dieser Strudel mit eingefroren.
Mm-mm. Hatte ich nicht gesehen, tatsächlich.
Ja. So, sie gehen weiter.
Finden irgendwie Papier.
Ja. Und gucken, ob sie irgendwas Brauchbares finden.
Sehr schön auch hier diese Lampe, die wir da haben, die schon dieses leicht, in manchen Einstellungen dieses leicht rosa-pinke Licht abgibt, was wir ja später dann haben mit den Bengalos. Da jetzt so zum Beispiel in der Szene.
Ja, okay.
Und wir wissen immer noch nicht, überhaupt nicht, was da los war. Ne? Also,
nee, das stimmt.
Man fährt da jetzt hin und kriegt ein bisschen Hintergrund. Auch so als, ich denke mir auch so, vielleicht du als Zuschauer hast vielleicht auch erwartet, dann in dem Moment irgendwas zu erfahren oder zumindest einen ersten Hinweis schon zu bekommen. Aber den verweigert Carpenter ja komplett in dieser Szene. Alles, was wir wissen, ist, dass die Norweger irgendwas aus dem Eis geholt haben, wie wir jetzt hier sehen.
Genau. Und das sieht ja auch schon aus wie so ein, eigentlich wie so ein Sarkophag, ne?
Ja, im Prinzip war es das ja auch, mehr oder weniger für das Ding. Wie findest du eigentlich jetzt mal so ganz nebenbei, dass man sich komplett verweigert, diesem Monster hier in diesem Film einen Namen zu geben und einfach nur beim Das Ding belässt?
Also das finde ich sehr treffend und auch passend, weil das ist ja, das eigentlich finde ich, das klingt realistischer. Weil bei anderen Filmen hat man immer sofort einen Namen für etwas. Und ich würde umgangssprachlich intuitiv auch erstmal hier von diesem komischen Ding reden.
Auch interessant, wie sie jetzt, ne, da haben sich dann noch die Letzten versucht, selbst anzuzünden, um die Menschheit zu retten, scheinbar. Also genau diese Frage stellt, also wir sehen ja im Prinzip hier schon genau das, was wir später dann in der letzten halben Stunde mehr oder weniger dann oder in den letzten 20 Minuten des Films dann alles aufgeworfen wird. All das ist hier schon passiert bei den Norwegern.
Genau, genau.
Das verstehen wir natürlich beim ersten Mal Zuschauen noch nicht in der Form, aber jetzt so im Mehrfachschauen hintereinander merkt man, dass da eigentlich schon, im Prinzip wird da schon vorweggenommen, was passieren wird, was ich ganz interessant finde. Und da wird, heißt im Klartext auch, dass wir als Zuschauer dann auch darauf eingestellt werden, dass es vielleicht nicht gut enden wird. Ja gut, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist natürlich dann vielleicht auch ein bisschen sehr viel dann in manchen Stellen mit dem Hund.
Ach so, nee, ich find den Hund soweit gut. Aber das ist auch so,
ja,
jetzt aber wissen wir natürlich ganz klar, okay, der Hund beobachtet ganz genau, was da vor sich geht, ne? Und er weiß auch, was das bedeutet.
Ja, jetzt sehen wir zum ersten Mal eine Verwandlungsform oder eine Form von etwas, was übernommen wurde von Ding. Auch interessant, wie unvollständig der Patronengürtel ist hier.
Ja, stimmt. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, auch so, auch wieder so ein Moment, wo man so so den Western raus sieht, ne?
Ja.
Also, wo wir hier das allererste Mal, sag ich mal, sehr groß dieses Ding sehen oder diese die Verwandlung eines Menschen oder ist auch noch natürlich noch nicht so hundertprozentig wissen, muss ich sagen, was in dem Film wirklich gut gelungen ist, ist diese, ja, diese Maske oder diese
Effekte.
Diese Effekte, ja, also die, hier wie das glänzt, ne? Das ist wirklich,
dass es auch sehr, organisch sehr, aussieht.
Ja, genau, richtig. Das ist wirklich gut gelungen. Und ich meine, das kommt gleich an späteren Stellen noch viel, viel deutlicher heraus, dass ich das
vor allen Dingen dann, wenn das sich bewegt, ne? Das ist nur, das liegt ja jetzt nur rum. Aber wenn es sich bewegt, ist es ja noch schwieriger, das dann halbwegs realistisch oder lebensecht zu gestalten, dass man, dass es nicht sofort als Effektschuss auffällt. Ja, Rob Bottin ist derjenige, der dafür zuständig war. Der hat dann der war eigentlich relativ jung damals, ich glaube 22 oder so, oder 24, also jetzt weiß Gott noch kein kein erfahrener Outing in dem Geschäft. Und hat dann die Storyboards gesehen, die ähnlich aussahen schon. Und da hieß es dann, na und, kriegst du das hin? Und sagt er, ja. Und meinte Carpenter zu ihm, ja, dann tob dich aus, Junge.
Okay, das hat er getan.
Ja, also man muss aber auch sagen, das hat er dann auch schwer bereut, dann auch im Laufe der Zeit, weil zwischenzeitlich hat der 5 Wochen lang auf dem Set gewohnt und hat wirklich 7 Tage die Woche durchgearbeitet. Also es gibt dann auch später einen Effektshot, der ist gar nicht mehr von ihm bearbeitet worden, weil er in der Zeit einfach eine Pause brauchte.
Ja, okay, ja.
Absolut normal.
Also da muss ich sagen, das kaufe ich ihm nicht so wirklich ab. Weil das, was er da rausholt, so, ich weiß nicht, ob das Organe sein soll, also menschliche Organe sein sollen. Aber das jetzt nur so am Rande.
Ja gut, das ist natürlich da auch eine Frage, wie viel davon ist für den Effekt gedacht und wie viel davon ist soll inhaltlich schlecht aussehen. Eigentlich relativ guter Empfang dafür, dass die so mitten im Nirvana sind.
Ach nee, ich glaube, es ist ein Video, ja, richtig.
Videokassette, stimmt.
Und VHS. Das kann man sogar sehen, ja. Jetzt denkt man sich ja so, okay, jetzt legen die das Video ein, was sie auf der Station der Norweger gefunden haben. Aber machen sie gar nicht.
Nee, das kommt ja erst später dann.
Tja. So, die Annehmlichkeiten. Das fand
auch, wie offen eigentlich da Marihuana konsumiert wird, ne? Das ist ja keinem ein Geheimnis.
Die sind da halt im Nirgendwo, ne? Und,
ja, aber ich meine trotzdem, ne? Das ist ja immer noch eine offizielle Forschungsstation der USA und alles.
Ja, ja.
Das fand ich auch sehr gut. Schöne Lichtgebung in der Szene mit diesem blauen mit diesem blauen Wand, die so ein bisschen was von Nachthimmel hat, diesen ganzen gedämpften Licht dann in dieser Abendszene.
Ja, das stimmt. Und auch dieses Erschrecken vom Hund, das fand ich gerade sehr treffend.
Und jetzt geht er rüber zu den anderen Hunden.
Und da merkt man auch schon so irgendwie, er wirkt fast ein bisschen ängstlich. Also ob so der fremde Hund so das Opfer, sage ich mal, ist. Und das ist einfach, ich verstehe nicht, wie man einen Hund so sich bewegen lassen kann, dass man wirklich so denkt, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, ist wirklich gut gemacht, muss man sagen.
Ja, also der Hund.
Tiertraining ist auch hochwertig.
Ja, genau. Ja, oder halt auch Geduld, das kann natürlich auch, ich glaube, das gehört aber immer dazu. Und jetzt starrt der Hund so ins Nichts, was ich auch unglaublich finde. Aber die anderen Hunde, die liegen da einfach, gucken nur ein bisschen.
Ja, vielleicht hat er auch abgewartet, um zu schauen. Er weiß ja jetzt selber, wo er so eine Hundeform angenommen hat. Jetzt sehen wir schon, dem ersten kommt was verdächtig vor und jetzt fangen sie an.
Zu knurren.
Ja, schon mehr, ne?
Ja, und jetzt haben wir auch eine Verwandlung, ne? Ja, genau.
Genau, ja. Quasi eine Häutung haben wir ja jetzt sogar in einer gewissen stimmt. Form.
Ja. Ja, oder ich meine, das geht ziemlich schnell.
Ja. Ja, das stimmt, wenn du bedenkst, wie lang sind wir jetzt im Film? Doch schon fast eine halbe Stunde. Aber wir sehen jetzt schon diese Monsterform, eine dieser Monsterformen, es gibt ja keine originale Form in dem Sinne.
Ja, genau, richtig, ja.
Aber sehen wir doch schon relativ deutlich, ne? Sich bewegen auch, wenn du das jetzt mal vergleichst mit, das ist auch krass, ne? Wenn man ein bisschen weiß, wie Hunde sind und so, wenn du dann siehst, wie verzweifelt dieser Hund ist, dass er die Drähte dadurch beißt.
Ja, genau, ja. Und jetzt hat dieses Ding, ich finde, das ist wirklich ein guter Begriff, also das Ding hat jetzt auch so rumgespritzt, ne?
Ja. Man weiß auch nicht genau, was soll es jetzt sein? Ist es Gift oder vermehrt es sich auf diese Weise vielleicht? Das wissen wir ja auch
nicht. Genau, wir wissen gar nicht, warum macht es das, ne? Und wozu? Und ich muss sagen, da ist so bei mir jetzt schon so, ich meine, jetzt bin ich noch nicht richtig raus, ne, was das Ding betrifft, aber ich habe die erste Irritation, dass sich, sage ich mal, der Hund einfach nur zu irgendwas verwandelt, was irgendwie Sachen spritzen kann, was irgendwie Tentakeln hat, was irgendwie Spinnenbeine hat. Und wenn wir uns den Menschen, den wir eben auf dem Seziertisch hatten, ansehen, dann, dann sieht das irgendwie noch ein bisschen anders aus. Also da ist schon so ein, weiß ich nicht, so eine leichte.
Auch schön, wie er es mit der Bierflasche mit der Bierdose einsteckt, die Schutzscheibe vom Feuer.
Genau, aber da habe ich sozusagen schon die erste widersprüchliche.
Würde ich tatsächlich weniger so sehen. Also das Ding ist, die Sache mit dem Ding ist ja, wir wissen nicht, was das für eine Originalform hat. Und das wird ja später auch erklärt, ein bisschen zumindest. Es übernimmt ja andere Lebensformen und nimmt dann Teile von deren DNA oder DNS in sich auf. Das heißt also, jedes Mal, wenn eine neue Lebensform befallen wird, wird ja ein komplett neuer Datensatz quasi eingelesen in die DNS von diesem Wesen.
Ja, ja.
Und deswegen verändert es sich auch jedes Mal. Aber es hat ja scheinbar immer noch zumindest Teile der alten Datensätze immer noch drin. Und das sieht auch klasse aus.
Ja, also das muss ich sagen, es sieht gut aus. Also es ist wirklich toll gemacht. Aber was mich, ich kann das ja jetzt schon mal vorwegnehmen, das werde ich wahrscheinlich bei den anderen Verwandlungen auch noch öfters, sag ich mal, sagen. Ich habe so das Gefühl, bei dem Ding war das so, es ging darum, ganz viele Ideen, die man hatte, einfach wild zusammenzuwürfeln. Also sozusagen, auch wir wollen was machen, was mit, was so ein bisschen nach Virus sich anhört, dann wollen wir was machen, was nach Zombie vielleicht oder wie auch immer.
Oder eher besessen, so, würde ich sagen.
Ja, oder auch besessen, genau. Und für mich wirkt das so, es ist irgendwie nicht konsequent eingesetzt. Und das ist so für mich persönlich.
Das ist persönlich, dir zu viel drin, sagen wir es mal so. Also ja, es zu ist, viel Verschiedenes,
genau, es ist,
ohne
es,
dass es verbunden
wirkt,
ist.
Genau, es wirkt für mich nicht, nicht konsequent.
Stringent genug.
Genau, nicht stringent. Also es ist ein bisschen so, als ob die Idee nicht weitergedacht ist, also oder zu Ende gedacht, sondern ob man sozusagen im Brainstorming-Prozess dann gedreht hat. Und wirklich unabhängig davon, wie es aussieht, weil aussehen tut es wirklich top.
Ja, jetzt
zum Beispiel auch hier wieder. Das zum Beispiel, ne? Wie das da rauskommt und dann
schön
dieser
Flammenwerfer hier.
Ne, Mund oder was aufgeht. Das ist, ja. ist schon wirklich
wissen wir auch gut. nicht. Ist das, war das ein Maul? War das was Florales? War das eine Mischung aus beidem? Ne, das wissen wir ja auch nicht. So, das können wir jetzt auch nicht so genau sagen.
Genau, ja. Allerdings, ich würde auch noch eine kleine Erklärung dazu geben. Ich weiß natürlich auch nicht, wie 82 so die Sehgewohnheiten waren und wie der Effekt bei den Menschen ankam. Vielleicht war das für die meisten Zuschauer damals noch nicht so wichtig, wie, sag ich mal, diese Biologie oder auch die Art von dem Ding entwickelt war. Vielleicht reichten ja auch diese Effekte.
Ja, ist natürlich auch die Frage, ob die Biologie von dem Ding überhaupt so wichtig ist. Und das ist ja auch die nächste Frage, können also menschliche Biologen, die ja nur die Biologie der Erde kennen, wenn sie jetzt zum ersten Mal mit so einer außerirdischen Lebensform konfrontiert sind und die dann untersuchen müssen, in dieser Stresssituation, also man kann ja durchaus auch hinterfragen, ob diese Erklärung, die dann später kommt, ob die überhaupt so für bare Münze genommen werden kann oder ob da nicht vielleicht noch ein paar Dinge übersehen wurden innerhalb dieser Handlung. Also nicht nur, vom Drehbuch, sondern eben, dass, wie heißt der, Blair und Fuchs gar nicht in der Lage sind, das sind ja die beiden Biologen, gar nicht in der Lage sind, in der Situation überhaupt rauszufinden, mit was sie es zu tun haben.
Nein, das ist richtig. Aber das ist halt das, was mir fehlt. Mir fehlt halt so ein bisschen so im Hintergrund.
So ein Van Helsing.
Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern mir fehlt so ein bisschen. So, okay, an dem Punkt, ne, da haben wir Erkenntnis. Also Blair erklärt ja jetzt, das ist ein Organismus, der andere Organismen nachahmt. So, das ist schon mal, das ist gut. Aber so wie das ganze Ding auftritt, ja genau, also ich meine, das ist jetzt so der Moment, Blair erklärt, was das Ganze auf sich hat.
Zumindest wie er es interpretiert. Ne?
Ja.
Ob das so ist, das ist ja eine ganz andere Frage.
Genau.
Die machen ja jetzt auch viel Trial and Error, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja, das stimmt. Stimmt
die
ja.
könnten, ne, also den Bluttest, sie ziehen ja jetzt Blutproben raus, aber sie machen ja jetzt nicht das, was sie ja später machen mit dem Bluttest. Ne? Das könnten sie ja jetzt auch schon machen bei den Hunden. So, und hier kommt jetzt der erste Moment des Misstrauens rein, ne? Bei dieser Unterhaltung zwischen Clark und Blair.
Also das mit dem Misstrauen, es ist gut, dass du es gerade ansprichst, da habe ich mich auch so ein bisschen an Nine Miles Down irgendwie erinnert gefühlt, wo ja auch so diese Frage nach wer macht jetzt wem was vor? Ne, wem kann man denn noch trauen? Ja.
Hast du Hateful Eight gesehen?
Ja.
Das Ding, also dieser Film ist ja einer der drei Filme, die Tarantino meinte, die sollte man davor mal gesehen haben, bevor man sich Hateful Eight ansieht.
Okay.
So, irgendeine dieser Aufnahmen aus dem Norweger-Camp, die wir jetzt sehen, da hat auch Carpenter einen kleinen Auftritt drin.
Okay.
Also irgendeiner dieser Typen, da ist Carpenter selber.
Ah, hier auf den Videos.
Genau.
Ja.
Und das ist natürlich auch ganz interessant, wenn man sich überlegt, dass das ja ein Remake ist von einem Film aus den 50ern, der eben auch schwarz-weiß war. Der damals sicherlich auch auf VHS verfügbar war. Ne? Also, vieles von dem, was wir da sehen, was die Norweger machen, das sind auch durchaus Dinge, die in diesem 50er-Film passieren. Also es ist so ein bisschen so, als ob die Crew oder der Cast des Remakes ein paar Ausschnitte aus dem Original sich anguckt, sozusagen.
So, ist mir jetzt gerade das erste Mal aufgefallen, hier das Piercing im Nasenloch von, wer war das nochmal, ja, Cooper, oder?
Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, aber ja, man sieht das im ersten Moment nicht, beziehungsweise man denkt im ersten Moment, was ist denn das? Ist das
ja, genau,
Schleim, weil es auch so direkt an der Nase ist?
Ja, ne? Das war auch mein erster Gedanke, so irgendwie, er hat da so Schnodder an der Nase. Ja, aber jetzt haben sie sich vorgenommen, zu dieser Stelle zu fliegen, wo die Norweger irgendwie geforscht haben. Das haben sie irgendwie anhand der Aufzeichnungen herausfinden können.
Dann sehen wir ja dieses Loch, was da mitten in der Antarktis ist.
Aber auch riesig, wenn man überlegt, dass die damit, was waren das, so 8 oder 10 Mann?
Ja, auf jeden Fall.
Ne, dass die das da ausgehoben haben. Und wir haben ja am Anfang gehört, dass die noch gar nicht so lange da stationiert sind, die Norweger, oder stationiert waren.
Ja.
Ja, sie sind jetzt aber auch zu dritt unterwegs und nicht zu zweit.
Ja, ist ja auch schön, auch wie sie da jetzt vor diesem Matte Painting stehen.
Ja.
Gut auch, dass er den Schuss da an den Füßen geschnitten hat, sonst hätte man es vielleicht, sonst wäre die Illusion, glaube ich, ein bisschen schwächer.
Ach so, dass die an der Kante stehen, ne?
Ja.
Ja, du hast recht, ja. Aber ich muss sagen, der Schnee dort generell wirkt mir halt nicht, also ein bisschen zu pulverig, ne, für die Antarktis.
Ja, kann ich verstehen. Ist übrigens Universal Backlot gewesen, da, wo sie da stehen.
Okay. Ja, und so hier kommt jetzt sozusagen nochmal das, also wieder so eine Sache, die mir irgendwie nicht so ganz gefällt. Ja, jetzt ist es wieder mehr so Alien-Geschichte. Na, also man findet irgendwie so ein Raumschiff.
Aber das ist es ja von Anfang an.
Ja, ich weiß.
Aber?
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, für die Geschichte hat man ein Brainstorming gemacht. Und das war so, ach komm, wir wollen was zum Thema Aliens machen, wir wollen was zum Thema Virus machen, wir wollen was zum Thema Zombies oder Monster machen, und dann kommt das alles so zusammen. Und das ist halt so das, was mich so wirklich stört an diesem Film, beziehungsweise an der Geschichte, muss man ja eigentlich fairerweise sagen.
Ja, also gut, wie das jetzt mit der Geschichte aussieht aus den 30ern, das ist ja nochmal eine andere Frage.
Natürlich, ja. Also ich beziehe mich natürlich auf die Geschichte, die der Film hier erzählt, ne? Genau. Ja.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, der Gedankengang war tatsächlich ein anderer. Also wir haben diese... Da komme ich gleich nochmal zu, wenn wir dann später eine Szene haben, wo es besser passt. Da muss man auch den zeitlichen Hintergrund berücksichtigen,
natürlich,
in dem das geschrieben wurde,
ja,
und was da vor allen Dingen ein wichtiger Gedankengang war. Aber ich glaube, dass es ein außerirdisches Ding ist, ist tatsächlich auch in der Originalgeschichte drin und auch im 50er-Film. Also das ist eigentlich so Kernelement der Story. Das mit den Zombies, ja... Also ich sehe die ja nicht als Zombies, ne? Also
nee, natürlich.
Dementsprechend, ja. Dementsprechend ist das jetzt für mich nicht so dieser Connex da, den du da hast. Übrigens, jetzt, wo er so steht, es gibt ja durchaus Andeutungen, dass Gary offenbar bei der Navy war, ne, der Stationsaufseher oder der Stationsvorsitzende. Ne, einmal diese Kleidung, die er trägt, die erinnert an emeritierte Navy-Offiziere. Und er wird, ich weiß gar nicht, ob es in der Synchro auch so ist, aber im Original wird er irgendwann auch mal El Capitan genannt von einem. Also das sind so leichte, leichte Bezüge dazu, die so ein bisschen Hintergrundstory zu der Figur geben können.
So, Blair ist schon so ein bisschen in sich versunken.
Er ist ja auch mit so, wenn man jetzt mal so von Carpenter und Keith David weggeht, die ja später so, die ja die letzten beiden Überlebenden sein werden, ist er eigentlich so mit der drittwichtigste, würde ich fast sagen.
Ja, weil der im Prinzip die so versucht, diesen erklärenden Hintergrund zu liefern. Ne?
Ja, und er hat ja auch so durchaus wichtige Story-Elemente, wenn sie ihn dann später einsperren und so.
Ja.
Und der dann verrückt wird.
Also dieser Computer hier, den finde ich auch ein bisschen seltsam. Ist das jetzt sozusagen, visualisiert er seine Erkenntnis oder ist das der Computer, der ihm diese Erkenntnis über eine Simulation liefert?
Ich glaube, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist, also das Ding ist ja, ich meine, du musst ja auch bedenken, das ist jetzt äußerst kompliziert, worum es da geht, dieses Umformen des Gencodes quasi, der ja da, also der Einzelzellen, die, in denen dann der Gencode umgeschrieben wird quasi. Das ist ja extrem kompliziert, auch wenn du dir das so überlegst. Und das ist halt eine Visualisierung fürs Publikum, ne?
Ja,
also
ja,
Computer
klar.
Hätten das, also da gab es auch eine Notiz in der Pre-Production, dass, oder während der Produktion, dass das eigentlich nicht möglich wäre, so eine Computeranimation in der Zeit. Und auch die Tatsache, dass das jetzt der Biologe da in der Form machen würde, ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage.
So ist es, ja.
Schön auch, hast du gerade den Fehler in der Synchro gemerkt? Wie er aus den 27.000 Hours einfach nur 27 Stunden vorgelesen hat?
Das stimmt, du hast recht, ja.
Ja, das ist übrigens halt auch wohl in der spanischen Fassung der Fehler drin, derselbe Fehler.
Ja, okay. Also es ist halt, also auch das, so diese Erklärung, jetzt der Computer sagt dir, das ist so, ich sag mal, die einfachste Möglichkeit, jetzt dem Zuschauer mitzuteilen, dass hier sozusagen auf einmal die ganze Menschheit bedroht wird. Also finde ich halt nicht so
fancy. Schön.
Ja, genau. So, ich glaube, im Regal stand gerade Modellbausätze. So Bausätze.
Ja, kann ja durchaus sein, dass das sein Hobby ist. Weil wenn er Schach spielt, kann er auch Modelle bauen. Ne? Also wäre dir dann lieber gewesen, wenn es gar keine so eine weltweite Bedrohung annimmt, oder wäre dir dann eine andere Erklärung oder eine andere Form der Erklärung für die Zuschauer lieber gewesen?
Ja, eins von beiden. Also wie gesagt, die ganze Story ist mir halt zu nicht kohärent genug erzählt. Also es wirkt für mich eher so wie so ein Puzzle. Das wird natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass wir so viele Charaktere haben, die ja dann nach und nach auch alle umkommen und sterben, ne? Also ich weiß nicht, ich bezweifle so ein bisschen, dass man nur für den Fund einen Nobelpreis kriegt.
Aber wenn du schon findest und dann beschreibst.
Ja gut, ja klar, ja. So, das wiederum finde ich nett, ne? Diesen kleinen Effekt, dass es sich jetzt einmal bewegt. Und auch, dass er irgendwie so kurz irgendwie realisiert, irgendwas war was oder war nichts, ne?
Ja, unsicher ist, ne?
Ja, aber jetzt auch, jetzt versucht es sich leise und vorsichtig zu bewegen, ne? Mit diesem, dass es jetzt da so runtertropft.
Ja.
Also das Set von außen hier mit dem blauen Licht finde ich super. Das haben sie schön gemacht. Und hier hat auch eine Assoziation zu 2001. Weißt du, dieses sich zurückziehen in die Kapsel, um ungestört reden zu können.
Ja, stimmt, hast du recht, das hat durchaus was, ja. So. So, jetzt erfahren wir ein bisschen mehr Hintergrund von Fuchs nochmal. Weil Fuchs hat auch ein bisschen was rausgefunden von Blair. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne? Die stellen wir uns ja auch. Ist das, was Blair da jetzt erzählt, ist das überhaupt echt? Also gibt es diese Bedrohung in der Form wirklich oder nicht? Das ist ja auch so eine Frage, ne? Derjenige, der uns das alles erklärt, wird ja als offenkundig irgendwann durchgeknallt gezeigt. Als jemand, der der Nervenzusammenbruch erleidet innerhalb dieser Phase, in der er es herausfindet. Also dementsprechend ist die Frage, können wir diese ganzen Erklärungen für bare Münze nehmen? Ich würde sagen, nicht unbedingt.
Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen der Amerikaner sehen, ne, der angefallen wird, wirklich, ne?
Ja, überhaupt das erste Mal, dass ein Mensch so übernommen wird, oder?
Also genau.
Dass wir es sehen.
Dass wir sehen, ja, das richtig.
Schön auch, wie er einfach nur die beiden ruft und gar nicht sagt, was los ist. Das seht ihr ja schon selber, was passiert.
Ja, genau, richtig. Ja gut, das ist natürlich so ein bisschen dieses Misstrauen, um es zu schüren.
Na gut, also der Funker braucht ja nicht mehr misstrauisch sein. Windows, der hat ja gesehen, was da passiert ist, ne? Das war auch schon ein schöner Shot, ne, wenn da diese Flamme rausgeht und so. Und dieses lila.
Die Magnesium. Nicht
lila, sondern Wackel, ne? genau, diese Farben. Das ist natürlich auch schön, wenn wir da die Hände sehen, die schon deformiert sind.
Ja.
Und ja, die Frage R, S, weiß man auch nicht mehr so genau. Wie viel ist da noch Mensch drin?
Ja.
Ne? Bennings ist übrigens der Meteorologe der Station.
Okay, ja. Haben wir das irgendwann mal erfahren, oder?
Ich weiß gar nicht. Also ich habe hier so eine Liste mit den Jobs, aber ob das jetzt, oder ob das eventuell aus dem Buch übernommen ist, das kann ja auch sein.
Also hier muss ich sagen, dass Bennings so schnell jetzt da verbrannt wurde, ist? Das ist so, das ging das irgendwie zu schnell. Weil er war mir noch zu menschlich. Also,
dass sie ihn verbrannt haben.
Ja. Also das ist so, also ich habe so das Gefühl, irgendwie, da hat der Film auch nochmal einen Sprung, dass irgendwie die Gefahr vor dem Ding auf einmal schon zu groß auch bei den Menschen, bei den Stationsleuten angekommen
ist. Man muss ja bedenken, wer es gemacht hat. Das war MacReady. Den haben wir schon ganz am Anfang gesehen, habe ich ja gesagt, das ist einer, der nicht lange fackelt.
Ja,
MacReady, warte, lass mich weiter erzählen.
Ja.
MacReady ist der als einer von den Zweien, die in der Norweger Station waren.
Ja,
die haben exakt, der hat exakt gesehen, was da passiert ist. Also das ist für mich, also das kann ich schon nachvollziehen. Und MacReady hat ja auch gerade eben diese Aufzeichnung, die Fuchs ihm vorgelesen hat, gehört und weiß um die möglichen Gefahren. Also dass er da in dem Moment, und es gibt auch durchaus die Frage, ob MacReady Vietnam-Veteran ist, also, dass er durchaus da töten gewohnt ist und da nicht lange fackelt, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Also, das stört mich jetzt weniger tatsächlich. Also, das nehme ich dem Charakter schon ab, dass er dann in dem Moment das Fass umschmeißt und die Fackel reinschmeißt, wenn er sieht, wie weit Bennings schon ist. Was man übrigens auch jetzt gerade in dieser Szene sieht, das sind ja Flammenwerfer, die tatsächlich mit Flüssigkeit arbeiten.
Okay.
Also tatsächliche Armee-Flammenwerfer, was man sonst eher selten in Filmen sieht, die echt benutzt werden. Und da hatten dann auch Teile der Crew und Kurt Russell haben dann einen Streich gespielt, John Carpenter. Kurt Russell nämlich so als Make-up so Brandwunden ins Gesicht machen lassen. Und dann ist er hingegangen zu Carpenter und hat gesagt, ja, ich habe hier gerade noch mal ein bisschen geprobt mit dem Flammenwerfer und habe hier einen kleinen Unfall gehabt.
Oh nein.
Mit so einem völlig verbrannten Gesicht und so.
Oh, schon ein bisschen makaber, ne?
Ja gut, ich meine, Muss ja bedenken, wie lange die jetzt schon da in der Rolle sind.
Ja, ja, klar. Ja, ja.
Also 57 Tage waren die Dreharbeiten übrigens.
Ja, okay.
40 Tage im Set und 17 ja. Tage da in Kanada.
Ja. Also, ich kann das natürlich jetzt nicht einschätzen, aber ich finde es ungewöhnlich, dass ein Flammenwerfer zu einer Grundausstattung eines einer Antarktis-Station gehört.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass die wohl wahrscheinlich gar nicht so wirklich funktionieren würden bei den Temperaturen.
Ah, okay, ja.
Aber da gibt es auch noch einen anderen Fehler in dem Zusammenhang. McGrady sagt irgendwann mal was im Original, dass da 40 Grad irgendwie 40 Grad minus wären, also 40 Grad nach Fahrenheit oder sowas, was extrem warm wäre, weil sonst wären es eher 80 Grad im Winter.
Mhm, okay, ja. Ja, das habe ich auch gedacht, dass die zu oft da in der Kälte sind und es wirkt dann gar nicht so kalt.
Mhm.
Also es wirkt nicht nach Antarktis, sondern eher nach Winter, normalem Winter, ne?
Mhm. Auch ein schöner Schuss jetzt da, dieser Steadicam-Schuss.
Ja.
Der dann in die Perspektive wechselt.
Ja. Und ich muss leider jetzt schon wieder, ich hier nebenbei mein Glas umschmeiße, muss ich auch nochmal irgendwie was kritisieren. Ich muss sagen, ich finde, dass Blair durchdreht, es passt
zu viel?
Irgendwie nicht. Ja.
Es warum? Ist,
naja, weiß ich nicht. Also,
klar, jeder Mensch, also ich würde eher sagen, es passt nicht, dass Blair der Einzige ist, der durchdreht. Also,
ja,
also ich bin eher der Ansicht, dass viele Filme, die mit solchen Themen machen, ne, mit dem Übernatürlichen und so, da sind eigentlich, streng genommen, sind da eigentlich eher die meisten Figuren zu cool mit. Also normalerweise müsste jeder solcher Cast in diesem Art von Filmen mindestens einer einen totalen Nervenzusammenbruch haben. Wenn man ehrlich ist.
Ja, und das ist, aber weißt du,
ich weiß, genau, das ist fürs Erzählen, ich weiß, das ist natürlich für die Erzählung nicht sinnvoll.
Genau, das ist es. Also ich habe halt so das Gefühl, es ist jetzt wieder so gewürfelt. Das ist wieder ein Puzzleteil, was noch mit reinkommen musste. Also sozusagen, oh ja, wir müssen noch einen haben, der mit der Situation nicht klarkommt und der muss ausrasten.
Ja gut, das ist jetzt immer die Frage, was da im Original passiert in der Story, also im Buch. Aber ich würde sagen, man hat einfach mal eine realistische Darstellung von so einer Figur genommen. Er ist ja auch derjenige, der das vermeintlich entdeckt. Ne? Und vor allen Dingen, du musst ja auch bedenken, in welcher Situation wir sind. Jeder von denen, das ist den anderen ja noch gar nicht in der Form bewusst, aber ihm ist es bewusst. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch geschnitten mit der Axt.
Mhm.
Irgendwie, da fehlen mir ein paar Frames irgendwie. So, wenn von dem Moment, wo er reinkommt und
zack, so, und dann
ist
schon
die Axt drin.
Ja.
Das wirkt, da fehlt irgendwie noch so,
ja, ja,
noch so eine kleine Einstellung dann, wie er ausholt, ein bisschen mehr.
Ja.
Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Mit dem Ausrasten.
Ja, genau, dass er eben, genau, was den anderen ja noch gar nicht so richtig bewusst ist, dass die Gefahr, die davon ausgeht, die er schon herausgefunden hat, weil die denken ja noch immer hauptsächlich, ja gut, das ist irgendwas, was da diese Dinger befällt und so, aber dass es sich um mehr handelt und dass wir das Ding gar nicht in der Form sehen können und dass wir noch gar nicht wissen, wer es hat. Das ist denen ja in der Form noch gar nicht bewusst.
Ja, ja, das ist.
Ne, also dementsprechend kann ich schon verstehen, dass er derjenige ist, der als erstes auch durchdreht.
Ja, ich denke vielleicht auch zu viel an so Filme wie Nine Miles Down. Bei dem ist wahrscheinlich für mich besser funktioniert, weil wir weniger Figuren haben.
Mhm.
Weißt du, wo sozusagen
die, ja, für ein Kammerspiel sind dann recht viele Figuren da.
Ja, und vielleicht ist das so was ich hätte besser gefunden. Vielleicht weniger Figuren, weniger Charakteren. Und dann besser ausgearbeitet. Und dann könnten vielleicht so extremer, wie zum Beispiel, dass jetzt Blair durchdreht, besser, also auch wirken.
Also brauche ich persönlich in dem Moment gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist für mich auch nicht schwer nachzuvollziehen, warum Blair durchdreht. Wie gesagt, sehe ich ja eher in allen anderen Filmen, in denen niemand durchdreht, wenn er mit solchen Sachen konfrontiert wird, sehe ich ja eher, also nehme ich halt an, weil es im Sinne der Erzählung ist, aber ist halt, das halte ich für eine naheliegendere Darstellung tatsächlich von sowas wie das, was die meisten anderen Filme machen. Klar, man kann jetzt nicht drüber unterhalten, aber die Frage ist, brauchen wir überhaupt zu wissen, was das für Typen sind? Also MacReady kriegt ja eine kleine Einführung. Der ist ja im Prinzip mehr oder weniger die Hauptfigur, in Anführungsstrichen, des Films, wenn man von der Hauptfigur im engeren Sinne sprechen will. Und das ist ein schöner Satz hier jetzt, ne? Wo Keith David fragt, wenn ich mich schon verändert habe, wie wollt ihr wissen, dass ich es noch bin? Ne? Und jetzt haben wir diesen Bluttest, der das erste Mal aufgeworfen wird.
Ja. Also, das ist, also, ich habe so eine Idee. Vielleicht hätte man stärker auf, sag ich mal, die zwei Wege setzen sollen. Also der Weg von MacReady, sozusagen, wir müssen kämpfen, mit dem Weg von Blair. Wir müssen sozusagen, wir haben keinen Ausweg, weil die Vernunft versagt. Also weißt du, dass man daraus einen Konflikt oder so einen Spannungsweg aufzeichnet.
So, hier sehen wir, dass die Blutkonserven alle zerstört wurden.
Ja, und es ist so, es wirkt halt auch so jetzt, dass die Blutkonserven kaputt sind. Ne? Das ist jetzt wieder so, okay, wir haben eine Idee, wie wir herausfinden können, dass das Misstrauen geklärt werden kann. Wie wir
herausfinden können, wer es ist oder was.
Richtig. Und wenn wir das stringent weitergehen würde, dann wäre ja, sag ich mal, die Geschichte auch schon wieder erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie, um wieder das Misstrauen zum Thema zu machen, die Blutkonserven zerstören.
Aber sie gehen es ja weiter, ne? Wir sehen ja später den Bluttest, der wird dann nur halt auf andere Weise durchgeführt.
Ja.
Also klar. Es ist ja nicht so, dass das Thema jetzt erledigt wäre für den Film.
Ja, ja.
Das, ne, also wir wissen, also das Hauptziel dieser Szene ist ja zu etablieren, dass jemand befallen ist aus dieser Crew. Das wissen wir ja eigentlich bis dahin noch nicht, ob das so ist. Die haben ja Bennings abgefackelt. Und danach war ja erstmal keiner mehr. Und Blair ist zwar verrückt geworden oder hat den Verstand verloren oder einen Zusammenbruch gehabt, aber schien ja nicht befallen zu sein. So, und jetzt haben wir schon diese interessanten Konflikte, die sich da jetzt aufbauen.
Ja.
Jetzt wissen wir, ne? Rennt er weg, weil er Angst hat? Rennt er weg, weil er es ist? Nein, er rennt weg, weil er sich eine Waffe holen will, interessanterweise.
Ja. Ja, aber das ist so, ja.
Ach. Ja.
Es ist so, ja, also wie gesagt, das ist halt gewürfelt mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Also es ist mir wirklich nicht stringent.
Aber Star Wars stört sich das aber auch nicht.
Was denn?
Dass es zusammengewürfelt ist aus vielen Aspekten.
Nö, die sind ja konsequenter weiter oder zusammenhängend gedacht.
Oh, ich freue mich schon, wenn wir Star Wars besprechen.
Ja, nee, es ist wirklich so. Also hier ist einfach das Thema Misstrauen, dann das Thema Angst, dann das Thema Virus, dann das Thema Alien und so weiter. Das ist alles so zusammengewürfelt. Dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen dieses Prärie-Ding und man ist sozusagen einsam, alle drehen vielleicht durch, man wird paranoid, es ist die Einsamkeit in der Arktis, ne, und irgendwie diese Unausgewogenheit, der natürlich auch wieder diese Bewaffnung und ja, das ist, vielleicht ist es auch ein zu hoher Anspruch gewesen, diese ganzen, also zu sagen, komm, wir drehen was mit ganz vielen Figuren in einer abgeschlossenen Welt, die aber eine Bedeutung für die gesamte Welt hat.
Ja, haben kann, ja.
Ja.
Das ist es ja. Dieser Außenposten ist ja nicht der Außenposten, sondern der ist ja im Prinzip der Nabel oder das Tor, durch den das Ding in die Welt eintreten kann.
Ja, ja. So ist es. Also was natürlich wiederum ganz was ganz, ganz, ganz cool ist, ist irgendwie natürlich dieses Feuereis-Thema, ne? Dass man sozusagen hier Wärme und Kälte hat als, sag ich mal, zwei Elemente, die ja beide wichtig sind fürs Leben irgendwo, ne? Also Kälte und Wärme.
Also Kälte im Sinne von, das ist ja auch Eis, also
genau.
Wasser, ne?
Ja.
Ja, also vor allen Dingen ja auch, dass wir auch sehen, was das für eine Umgebung ist, ne? Also du kannst nur verbrennen oder erfrieren.
Ja, genau. Das,
ne?
das ist ja das, was.
Oder gut, manche werden vielleicht auch erschossen, aber.
Ja, genau, ja. Aber so grundsätzlich von der Lebenswelt, in der die sich, also in dieser Wüste, in dieser Eiswüste, ne?
Ja. Quasi wie auf einem anderen Planeten.
Ja, so ist es im Prinzip, ja. Das ist zum Beispiel, das fände ich einen guten Ansatz, wenn man hätte mit damit mehr gespielt. Also ist es sozusagen ein Wesen von einem fremden Planeten oder sind.
Also wenn man es offen gelassen hätte, meinst du? Oder offener,
sag ich. Ja, oder sich da vielleicht irgendwie eine Hintergrundgeschichte überlegt, worum es geht. Weil zum Beispiel man hätte. Heute hat man ja, sag ich mal, durch Klimawandel, diesen Effekt, dass zum Beispiel, dass der Permafrostboden auftaut und dort neue, sag ich mal, Bakterien oder uralte Bakterien oder auch Viren aus der Urzeit freigesetzt werden.
Mhm.
Ja? Mhm. Und so könnte man vielleicht heute diese Geschichte mehr auspacken. Also dann dieses ganze
Alien-Geschichte. Da kannst du aber den Film, war das in den Anfang der 80er schon ein Thema in der Wissenschaft?
Ich weiß es nicht. Also kann ich nicht.
Also
ich
wenn glaube nicht, eher dann, weniger. Also wenn nicht, dann kann man das dem Film halt schwer zum Vorwurf machen, dass er sich nicht was genauso Absurdes ausdenkt. Ne? Wenn wir eingefrorene Sachen aus der Urzeit, die plötzlich auftauen und dann wieder und dann nicht tot sind scheinbar, das ist ja genauso Science-Fiction- oder hört sich ja genauso nach Science Fiction an, wie da ist das ist ein Monster aus dem All.
Das ist klar. Ja, ja. Aber es wäre jetzt also sozusagen eine Übertragung auf das, was mich sozusagen mit heutiger Sehgewohnheit sozusagen dann stört. Dass es da keine bessere Hintergrundgeschichte gibt. Und irgendwie jetzt auch, dass McRae die Zeit mit sich selbst verbringt und da sozusagen sein Vermächtnis aufzeichnet. Das ist auch wie so ein bisschen wie so ein Lückenfüller, weil irgendwie diese Aufzeichnung, die spielt später keine Rolle mehr.
Ja, aber es zeigt ja eben, das ist alles vergeblich. Das ist Teil dieser negativen Grundstimmung, die der Film hat, meiner Meinung nach. Auch schönes Bild hier, wie Fuchs hier quasi im Dunkeln sitzt.
Ja. Und auch ja wieder so ein Effekt, ne, weil beide scharf gestellt waren.
Wenn ich mir das von vorhin mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, was du erzählt hast, hast du mal die Alien-Filme gesehen?
Nee.
Ah, okay. Freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, das wird ein Déjà-vu dann werden.
Ja. Es war jetzt, auch ganz gut, jetzt war die Substanz hinten nicht mehr flüssig, also nicht mehr durchsichtig. Ja, die hat irgendwie ihre Farbe geändert.
Auch schön dieser Übergang, wie jetzt diese Birne ausgeht, ne?
Ja, das stimmt. Nee, aber dieses Misstrauen, dass man auch dem, der sozusagen versucht, wissenschaftlich zu forschen, nochmal lieber über die Schulter schaut, ne?
Ja, das ist ja das Ding, ne? Keiner weiß, wer es ist.
Ja.
Also, das ist ja die Sache. Keiner weiß, wer das Ding ist. Auch ein sehr schöner Schuss hier.
Ja.
Dieses Pink gegen Blau.
Das ist halt jetzt auch so, also ich kann mich mit dieser Welt, in der sie sind, nicht so richtig anfreunden, weil er jetzt auch so gerade nur die Jacke überwirft und nach draußen geht. Und vorhin, als die alle drumherum standen, um das, um die Blutkonserven zu anzuzünden, waren sie alle sozusagen richtig geschützt. Also mit Mundschutz, Augenschutz und so gegen die Kälte.
Ach so, ja gut. Das ist natürlich dann eine Frage, ob man in dem Moment daran denkt, ne?
Ja, aber das macht mir so ein bisschen das Gefühl, okay, sie sind vielleicht doch nicht in der Antarktis. Es ist so ein bisschen wie, wenn wir im Winter mal gerade vor die Tür gehen, um an Briefkasten zu kommen oder so.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja, und das ist für mich so.
Stört mich weniger tatsächlich in dem Moment. Beachte bitte mal das Plakat da, was wir gerade rechts gesehen haben, was wir vielleicht noch gleich mal sehen in der Einstellung. Ey, they aren't labeled, Chum, was jetzt hier hinter Kurt Russell liegt.
Ja.
Also okay. sie tragen kein Zeichen. Also das Plakat beschäftigt sich natürlich, glaube ich, mit Geschlechtskrankheiten. Aber ist natürlich ganz interessant, wenn wir bedenken, was gleich noch kommt und auch was generell die Situation jetzt ist, in der sich die befinden.
Ja.
Passt das natürlich sehr gut zur Story. Und auch wieder sehr schön pink versus blau. So, jetzt wissen wir nicht, was ist mit Blair passiert. Und jetzt sehen wir plötzlich den Gegenschuss. Er hat schon mal den Galgen für sich vorbereitet.
Ja. Was ich da auch so ein bisschen störend finde, ist, also ich finde diese Idee, den Galgen schon mal vorzubereiten, gut. Und wir sehen ja auch, wie schön hier sozusagen das Bild aufgeteilt ist, ne, in dieser Rahmung Rot und Blau, ne, sozusagen diese Gegenüberstellung, das ist bildlich schön. Aber was mich halt stört, ist, dass sich McGrady überhaupt nicht daran stört, dass er sozusagen einen Selbstmord vorbereitet.
Aber wäre das jetzt nach allem, was du bisher gesehen hast von McGrady, wäre das nicht out of character, wenn er jetzt plötzlich, ich meine, das ist der Typ, der vorhin jemanden angezündet hat. Also da wäre ich jetzt sehr überrascht, wenn er jetzt da plötzlich anfangen würde, Mitgefühl zu zeigen.
Ja.
Also dir ist McGrady auch ein bisschen als Charakter scheinbar nicht ganz so.
Ja, also was mich halt stört, ist, dass McGrady nicht sozusagen sich jetzt, also McGrady würde sich, glaube ich, selber nicht umbringen, sondern er sagt so würde eigentlich Blair sagen müssen, Blair, stell dich nicht an, wir brauchen dich zum Kämpfen. Weißt du, so dieses, also ich verstehe, dass McGrady vielleicht auch so eine Soldatenvergangenheit hat, ne, die ihn ein bisschen kaltblütiger erscheinen lassen. Aber ich finde, er erwartet dann zu wenig von den anderen und bringt das zu wenig zum Ausdruck.
Aber er weiß natürlich auch, was das für Leute sind, ne? Er kennt die ja alle. Also vielleicht weiß er, dass er nicht mehr von denen erwarten kann.
Ja, aber das würde ich halt bei McGrady ein bisschen mehr irgendwie, würde ich mir wünschen.
Was mir auch gerade auffällt bei der Farbgegenüberstellung, sehen wir jetzt auch schön in der Spiegelung. Rot und Blau ist ja natürlich auch ein Blutkreislauf, ne?
Ja, stimmt. Ja, das ist gut.
Also da steckt schon ein bisschen was drin, glaube ich.
Ja, würde ich sagen. Man hätte natürlich, wenn man jetzt sagen könnte, okay, wir nehmen das Thema Blut und eher so sauber, ist das Blut sauber, dass man dann sagt, okay, 1982, man hat sozusagen die AIDS-Problematik irgendwie im Hintergrund.
Da kommen wir jetzt gleich zu. Oder können wir jetzt auch machen, der Test kommt ja gleich. Also 81, kannst du sagen, waren so die Dreharbeiten ungefähr. Ne? Und 82 wurde diese Krankheit überhaupt erst benannt vom CDC
als AIDS. Ja.
Also das war bereits, natürlich kannte man das ja schon in den USA, ne? Das war ja schon fluierend, diese Seuche.
Ja.
Oder man wusste ja nicht genau, was es war.
Ja.
Und dieses Thema, es ist gefährlich, man weiß nicht, wie man es kriegen kann, man sieht es den Leuten nicht an, ne? They aren't labeled, wissen nicht genau, wo das herkommt. Die einzige Möglichkeit zu wissen, dass man sicher ist, ist, dass man einen Bluttest macht. Also das steckt da ja ganz extrem drin.
Ja, aber warum ist das dann nicht besser ausgearbeitet? Warum ist das dann nicht mehr?
Weil man es nicht wusste. Man wusste es ja nicht. Also der ja, Film, als der genau Film rauskam, wusste man ja schon viel mehr als zu den Dreharbeiten.
Das ist richtig. Aber warum hat man dann dieses Ding, diese Angst vor diesem, ich meine, das ist ja auch man hat das ja auch in der Corona-Pandemie so ein bisschen anfangs gehabt, dass man nicht genau wusste, wie wird es übertragen. Ne? Also da ging es ja noch darum, es mussten Türklinken desinfiziert werden. Dann hat man später gewusst, okay, das ist gar nicht so das Entscheidende, sondern es ist eher
Kontakt.
Ne? Es ist eher über Aerosole und dann wusste man nicht, ist es sozusagen eher drinnen oder draußen das Problem, kann man es mit Lüften machen, wie auch immer, und Abstand und Zeit. Also warum hat man dann diese Spannung nicht besser irgendwie ausgearbeitet?
Weil sie unbewusst war. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt zwingend bewusst drin. Ich glaube, das ist in großen Teilen auch unbewusst.
Ja, aber gerade unbewusste Sachen, das ist ja genau das, was mir fehlt. Guck mal, jetzt haben wir sozusagen auch wieder so ein bisschen diesen Geistermoment, ne, dass sich da diese Türklinke bewegt.
Ja, aber es ist ja kein Geistermoment, man weiß ja, dass
es dahinter ist. Ja, aber es ist bildlich, es ist einfach so weißt du, so wahllos benutzt.
Also finde ich, da bist du jetzt, glaube ich, kritischer, als es nötig ist. Um nochmal kurz auf das HIV-Thema zurückzukommen, also das Ding ist ja, wenn es unbewusst mit eingebaut wird, dann kannst du es ja nicht rausarbeiten, inhaltlich. Ne?
Ja, aber
also
man kann unbewusst die Angst, weißt du, diese Angst, die kann man stringenter erzählen. Weil das ist ja das sind ja diese Grundthemen von Filmen überhaupt.
So, jetzt haben wir wieder Shining.
Genau. Ja, das muss ich sagen.
Das was wir vorhin gesehen haben.
Richtig, das finde ich zum Beispiel gut, weil das habe ich.
Dass das wieder aufgenommen
wird. Genau, dass es wieder aufgenommen wird. Das ist wirklich gut, weil wir so sozusagen jetzt an diesen Punkt langsam ankommen, dass wir so sind wie die Norweger. Also, ne?
Genau, wir sind ja auch. Ende wo sind wir denn jetzt eigentlich? Obwohl, wir haben noch über eine halbe Stunde mit Abspann.
Stimmt,
das ist auch ein toller Schuss jetzt
hier mit dem Dynamit. Richtig. Aber bevor wir das total vergessen, das Thema Preise und Auszeichnungen.
Ja, also ich habe da tatsächlich nicht viel. Goldene Himbeere 1983. Mhm. Da war nominiert für die schlechteste Musik. Das hat dann Pirate Movie gewonnen. Für mich, ich weiß ja nicht, wie du die Musik findest, aber also das ist für mich keine goldene Himbeere-Musik.
Nein, das würde
also,
ich auch sagen.
Ob man jetzt sagen kann, ob das jetzt ein besonders herausragender Score ist, ist eine andere Frage, aber,
nee, aber.
Aber das ist keine schlechte Filmmusik.
Nein, das würde ich auch sagen.
Ja. Und dann bei den Saturn Awards 1983 gab es zwei Nominierungen: einmal bester Horrorfilm, das war Poltergeist, und beste Spezialeffekte, da hat E.T. gewonnen. Mhm. Und da haben wir nämlich auch schon das Problem, das dieser Film hatte. Poltergeist und E.T. sind im selben Jahr zwei halbwegs familienfreundliche, ein Sci-Fi-Film und ein Gruselfilm, die beide im Umfeld von Spielberg ja auch rauskamen. Und das hat auch dafür gesorgt, dass der Film so ein bisschen untergegangen ist an den Kinokassen. Also der hat in den USA 19,6 Millionen Dollar eingespielt. Also er hat zwar schon Gewinn gemacht innerhalb der USA, aber Platz 42 ist jetzt nicht gerade eine Meisterleistung, wenn du bedenkst, wie viel der Film gekostet hat, da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja.
Deutschland immerhin fast 1 Million Besucher, 977.000, 3,5 Millionen umgesetzt wohl, Platz 26 der Jahreswertung, also da war schon viel interessierter aufgenommen worden. Und wenn du diese 15 Millionen Budget nochmal gegenüberstellst zu zwei anderen Filmen aus der Zeit, nämlich Freitag der 13., der hat 700.000 gekostet. Und Halloween, der erste von 78, also der Film, mit dem Carpenter ja überhaupt erst seine Regiekarriere so richtig gestartet hat, der hatte gerade mal 375.000. Und da war man ein Stück weit auch enttäuscht. Und das ist jetzt gleich eine super Szene, die wir haben. Überhaupt diese ganze Spannung, die wir jetzt haben, ne? Dieses Gegenschein. Jetzt, das ist klasse.
Ja, also das muss ich auch sagen. Weil das wirklich, das ist zum Beispiel.
Damit rechnet man überhaupt nicht.
Nee, genau. Und das muss ich sagen.
Auch nicht beim zweiten Schauen.
Das ist wirklich gut. Aber ich würde diese Art von Verwandlung, die ist halt auch schon mal wieder noch mal komplett anders. Also es ist jetzt wieder so ein bisschen spinnenmäßig.
Ja.
Also optisch, wie gesagt, super. Hm. Auch der Überraschungseffekt.
Also du willst mehr über die Biologie des Wesens wissen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Also
oder
ich
sie dir besser erklärt, oder dass sie sich dir besser erschließt.
Ja, ist stringenter. Also, dass sie sozusagen stringenter ist.
Ja, also ich finde sie ja überhaupt nicht instringent. Das ist ja das Interessante. Ich finde das überhaupt nicht zusammengewürfelt, sondern komplett zusammenpassend alles.
Ja, und ich...
Das ist ja das Interessante.
Überhaupt nicht. Also,
da finde ich, kommen schon Dinge zusammen, die auch etabliert sind, auch innerhalb des Genres. Dieses Alien versus Doppelgänger-Thematik haben wir ja auch dann in den Körperfresser-Filmen oder in den Katzenmenschen-Filmen sind es, glaube ich, keine Aliens, aber auch da haben wir diese Doppelgänger- und Wiedergänger-Thematik in dieser Form. Wir haben dieses ganze Besessenheitsthema, was da auch angesprochen wird, was aber eben auf eine biologische anstatt eine religiöse Weise erzählt wird. Mhm. Ja gut, außerirdische Lebensformen sind sowieso ein Thema, schon seit den 50ern auf jeden Fall im amerikanischen Genre-Kino. Das ist auch da. Über die Western-Einflüsse haben wir gerade gesprochen. Schöner Schuss auch, wie die da hingucken und sich denken, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Da, man sieht auch schön, dass das tatsächlich so ein flüssigkeitsbetriebener Flammenwerfer ist. Ne?
Ja, ja, man hat es schön gesehen.
Auch ein schöner Schrei von diesem Ding.
Der stimmt, der Schrei war wirklich gut.
Dann, um meinen Gedankengang von vorhin nochmal kurz fortzusetzen, da sieht man wieder das Plakat gerade.
Ja.
Also die Angst, die wir schon angesprochen haben, diese HIV-Thematik, die da unterschwellig mit drin steht, die ist da mit drin eingewoben. Ich weiß gar nicht, ob dieser Bluttest vorher schon drin war in der Story. Wäre ja auch ganz interessant, wenn der tatsächlich dann im Kontext der frühen 80er plötzlich eine neue Bedeutung erlangt hat, als die Geschichte in den 30ern, glaube ich, geschrieben wurde, noch hatte. Wäre auch interessant zu wissen mal.
Ja, das stimmt.
Und da haben wir schon die Konfrontation der letzten beiden Überlebenden. Wir haben wieder diese Szene mit dem Skalpell, das hatten wir ja vorhin auch schon mal.
Ja, es ist ihm auch schon mittlerweile fast egal.
Naja gut, ich meine, er wird angegriffen. Und er weiß, ich meine, er hat ja nicht die Gelegenheit, erstmal zu gucken, was da los, ne? Also, er weiß ja in dem Moment, wo er drauf guckt, oder wo er sich umdreht und schießt, auch nicht, ob er sich schon gerade verwandelt hat, ne? Das weiß er auch nicht.
Ja, ja, ja.
So, aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen lustig, war aber damals, konnte damals gar nicht intendiert sein, dass wir zwei Figuren in dem Film haben, deren Spitznamen Mac und Windows sind.
Okay, das ist witzig, ja.
Aber wie gesagt, es konnte damals gar nicht intendiert sein.
Ja, aber es ist ein schöner, ich finde es eine schön witzige Sache, ja.
Ja, aus heutiger Sicht eben.
Ja, genau, ja.
So, jetzt sehen wir ja ein bisschen, was so die Idee hinter diesem Bluttest ist.
Ja,
ne? Dass eben quasi jede Zelle dieser Lebensform eigenes Bewusstsein zu haben scheint. So ein bisschen geht das ja in die Richtung. Mhm. Das verstehe ich das so. Ich weiß nicht, wenn du da was anderes sagen willst.
Nee, ich finde das, jetzt übernimmt MacReady irgendwie so ein bisschen eigentlich die Rolle, die Blair hat. Sozusagen dieses... Der Weg der Vernunft, ne?
Ja, die Blair aber nicht mehr ausfüllen kann, nachdem er selbst die Verwundung aufgegeben hat.
Ne? Ja. So, jetzt ist die, ich war mir beim ersten Mal gucken nicht ganz sicher, die nehmen dasselbe Skalpell, ne?
Und ja, erwischt es sich. Ja, erwischt es sich ab. Wahrscheinlich haben die auch nicht so viele.
Richtig, ja, aber was ich natürlich gut finde, es gibt ja gerade in der AIDS-Forschung, also gerade in der Medizin-Geschichte auch, hat man mal herausgefunden, dass damals in der Kolonialzeit wollten die Kolonialisten die Einheimischen impfen. Oder ich glaube doch, es war glaube ich eine Impfung, ich weiß nicht, was es dann genau war, was halt damals irgendwie in war. Und man hat dann halt so Massenimpfungen durchgeführt und leider
immer dieselben Spritzen
Spritzen verwendet für alle, ne? Und das ist so ein Ding, wo man vermutet, dass es darüber natürlich Krankheiten wie das HI-Virus verbreitet werden konnten. Diese Art von Test, ich finde gerade diese Szene auch sehr, sehr spannend. Also zu sagen,
weil man ja auch wissen will, man ist ja genauso angespannt wie alle anderen in der Szene. Ne? Man will ja wissen, hat es einer von denen?
Natürlich. Das ist,
wem kann ich als Zuschauer auch wieder vertrauen?
Ja, und auch, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, wir können das ja nachempfinden, jetzt aktuell in dieser Phase, also mit der Corona-Pandemie, das ist ja eigentlich auch so ein Ding. Man will wissen, trage ich es jetzt mit mir rum? Stecke ich andere an? Bin ich eine Gefahr für andere? Und ich meine gerade in den 80ern dann, ne, mit dem, erstmal man weiß es nicht, was es ist, aber bin ich ein Träger von dieser Krankheit, die noch keiner wirklich kennt?
Ja.
Klar, das kann man sehr gut machen. Deswegen, diese Szene ist sehr stark.
Genau, und die ist eben auch vor dem Zeithintergrund extrem gut auch gemacht. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, jedes Mal, wenn wir einen 80er-Horrorfilm besprechen, dass wir über AIDS reden?
Ja, ich finde, das ist...
Aber ist interessant, ne? weil es nochmal zeigt, wie verfestigt dieses Thema eigentlich
natürlich,
war in der Zeit.
Ja. Und das zeigt ja auch die gesellschaftliche Bedeutung und Relevanz von Filmen, ne?
Ja, und das auch.
Jetzt auch die Skepsis, ne? Die Skepsis, das ist, hier ist die Angst größer als die Skepsis. Nee, oder die Skepsis kommt durch die Angst, ne? Und das war schön. Das war wirklich.
Ja, das sah auch gut aus. Und auch das ist ein toller Effekt.
Super, hier, wie das Blut wegläuft.
So, und auch wie die beiden jetzt sagen, ja, schön auch die Ladehemmung.
Ja, genau.
Jetzt auch wie die beiden da weg wollen, ne, und sagen, bitte was los, ne, wir wollen da nicht mit zusammenhängen mit dem Ding.
Klar, das ist ja auch, man kann ja auch sagen, wieder diese Thematik mit dem Aussätzigen, ne. Das kennt man ja auch biblische Erzählungen dazu, dass der Aussätzige ja zum Schutz der Gemeinschaft, ne, vor die Dings sein musste.
Und er schafft's nicht.
Ja. Also das ist, also jetzt, ich sag mal so, visuell finde ich das sehr cool.
Also als Horrorfilm an sich, ne, die reinen Horrorszenen, sage ich jetzt mal, oder die Monsterszenen. Der Film ist übrigens wohl in Finnland scheinbar ursprünglich mal nicht rausgekommen. Der ist da also auf dem Index gelandet, habe ich gelesen. Hat mich auch überrascht. Also gut, ich meine, der wird hierzulande auch zuerst ganz schön gekürzt worden sein, schätze ich mal.
Ja.
Zumindest für die Heimkinofreigabe.
Na, natürlich. Also, was wir hier ja haben, hier brennt ja jetzt aktuell kein Mensch mehr, sondern eben schon dieses verwandelte Wesen, ne? Das Ding.
Genau.
So, also, ne? Ansonsten muss ich sagen, wenn ein Mensch brennt, finde ich das schon sehr heftig. Hier ist es fast mehr Mensch, ne? Das.
Ja, ist die Frage, ist das auch ein Trick des Dings?
Ja.
Das ist ja auch nochmal so eine Frage.
Ja.
Was wir ja auch nicht so wirklich erfahren über das Ding ist, wie viel Bewusstsein hat es eigentlich? Also wir sehen es ja eher so als wildes Tier. So, also im Prinzip ein Virus, der sich wie ein wildes Tier gebiert, sobald er eine Lebensform übernommen hat, mehr oder weniger. Und ja, das ist, das fand ich ganz interessant, dass wir also im Prinzip wenig sehen, was da eigentlich genau passiert.
Ja, also das hier, diese Angst auch. Ne, die testen jetzt ja weiter, finde ich schon.
Also ich habe jetzt mal, ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, die FSK 16 VHS in Deutschland im Vergleich zu der ungeschnittenen Fassung, die damals noch dann strafrechtlich unbedenklich war. Das sind 10 Minuten fast.
Oh, ja.
Also, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt eine von den Verwandlungen noch siehst in dem ganzen Film.
Hm. Ja.
Ja. Das ist schon ganz schön krass, 10 Minuten.
Ja, das ist viel, ja.
Schön auch, wie sie trotz dieser ganzen Sache jetzt nicht einfach aufhören und sagen, okay, der war's, sondern dass sie den Test noch weitermachen mit Gary, weil sie ja nicht wissen, ob Gary noch nicht auch noch der Träger ist, ne?
Oder ja, und man merkt aber auch, spürt auch so ein bisschen, naja, so richtig entspannt sind wir jetzt trotzdem nicht. Also, weil. Ja,
natürlich, ich meine,
jetzt ist der Test.
Überlegen, was das für ein Trauma
negativ
ist.
Ja, ja, ja. Aber auch dieses, weißt du, jetzt aktuell ist der Test negativ. Aber es kann ja sein, dass ne, die Reaktion einfach noch nicht da war.
Mhm. Ich fand es auch gerade schön in der vorangegangenen Szene, wie dann nicht einfach nur ein Schnitt kommt, sondern wie dann das Bild auch so ausfadet, ne? Und dann so langsam dunkel wird.
Ja. Ja, ist auch gut, dass wir jetzt noch mal gerade so ein bisschen.
Weil wir auch so ein bisschen das Gefühl haben, so ein Kapitel ist jetzt beendet, ne?
Ja,
wir
wissen genau.
Erstmal sind jetzt alle safe, die wir sehen.
Richtig, und es ist auch jetzt für mich ganz gut, noch mal so einen Moment zum Durchatmen zu haben.
Mhm.
Ne? Und jetzt gehen sie rüber zu Blair und da vergeht auch noch mal ein bisschen Zeit. Und wir sehen hier den Hocker und den Galgen schon quasi bereit.
Mhm.
Und man denkt sich schon so, also irgendwie. Er hätte jetzt ja auch baumeln können, ne?
Ja. Aber wir wissen ja jetzt, da kommt noch ein bisschen mehr Hintergrund. Sehr schön auch die Soundkulisse, bei der man jetzt nicht so ganz ausmachen kann. Ist das so eine Musik oder soll das das Geräusch von dem Wind sein? Was jetzt sich doch langsam so in Musik übergeht, aber so ganz, ganz leichtes Grundrauschen ja eher ist.
Stimmt, ja, ja.
Und aber eben das ja fast auf so einer subliminalen Ebene nur wahrgenommen wird, so richtig. Ja, und natürlich wieder der schöne Effekt.
Genau, also sie haben jetzt diese unterhüllte
ja, diese Höhle quasi.
Genau, die Höhle genau gefunden.
Die zu dem UFO scheinbar ja führt. Oder zu den Überresten des UFOs vielmehr.
Nee, aber sie sagen ja jetzt, das hat er gebaut, ne?
Ja, also zu dem, was so, ja, also aber zu ja. dem UFO halt, ne, was das soll ja eins werden.
Ja, genau.
Interessant, dass scheinbar zumindest McGrady und Gary war, glaube ich, auch dabei damals, ne? Dass die vergessen haben, scheinbar, wie das UFO ausgesehen hat, was sie entdeckt haben im Eis.
Ja, ja.
Also auch ein sehr schöner Shot hier, wie da diese Kamera jetzt so durch diese leeren Räume führt. Und wenn ich wissen, ist das eine subjektive? Oder ist das jetzt einfach nur die Kamera, die, oder sind wir das vielleicht, die da rumlaufen und uns umsehen und nicht wissen, was jetzt passiert?
Ja.
Das finde ich auch eine sehr schöne Szene. Auch diese beiden offenen Türen, also als Gefahr gegeneinander zu zeigen.
Ja, ja, die stehen ja jetzt beide, also die können nicht vor und zurück, ne? Also, ne, ja. Weil beide Wege sind im Prinzip ein Weg in die Gefahr. Ja. So.
So, jetzt kann man nochmal so ein Red Herring, mehr oder weniger. Das ist auch sehr schön, ne? Wie es jetzt hier so. Man denkt gerade, da wäre jetzt ein Schnitt, weil es so ausfadet, aber es ist nur die Stromversorgung.
Genau.
Mhm.
Ja, okay, jetzt erklärt
also wir erfahren den Plan, ne? Das Ding kann nicht weg, weil es nicht genügend Teile hat für sein UFO und alles hier zerstört ist schon, mit dem man weg kann. Und es wartet im Prinzip darauf, dass es das nächste Mal gefunden wird. Gibt übrigens ja auch nicht nur, also das ist ja, wie gesagt, das Remake von dem 50er-Film, aber es gibt auch noch tatsächlich aus dem Jahr 2011 ein Prequel zu diesen beiden Filmen, der die Geschichte der Norweger zeigt.
Ach, okay, ja. So als Erstentdecker sozusagen dann.
Genau, also da sehen wir im Prinzip, also der ist auch optisch sehr stark an den hier angelehnt, ne? Spielt auch Anfang der 80er und wir sehen dann auch, dann wie der eine Typ sich dann da die Adern aufschneidet, den wir dann gesehen haben und so, und wie sie sich verbrennen, also das ist schon sehr nah dran.
Ja.
Das ist natürlich auch schön, einfach mal jetzt rein damit.
Ja, genau.
Auch interessanterweise muss ich gerade an Gremlins denken, ne?
Stimmt.
Dann wird das ja auch.
Ja, ja. Und man merkt natürlich jetzt auch, dass bei den übrig gebliebenen Besatzungsmitgliedern auch schon so gar nicht mehr so diese, na gut, jetzt ist sowieso alles egal.
Ja, genau, die fangen jetzt langsam an zu verstehen, dass es nicht ihr Job ist, das Ding aufzuhalten, sondern dass es nicht ihr Job ist, das Ding zu besiegen in dem Sinn, sondern dass es ihr Job ist, zu verhindern, dass das Ding weiterkommt. Und wenn sie dann nicht rauskommen aus der Geschichte, dann ist das so.
Ne? Ja.
Ja. Wie gesagt, nach dieser Szene dann, die Sets wurden dann für die Norweger verwendet.
Ja, okay, ja.
Interessant auch, dass er hier Molotow-Cocktails schmeißt. Ne?
Ja.
Da kommen wir nachher nochmal ganz am Ende drauf zurück. Aber wollte ich nur mal kurz festhalten, diese Beobachtung.
Ja. Na gut, wir haben ja auch gesehen, Alkohol ist immer eher da gewesen, ne?
Ja, aber Alkohol wird ja nicht so explodieren in der Form. Also das sind ja schon richtige Molotow-Cocktails.
Ach so,
die Flaschen verwendet.
Ja, stimmt, ja.
Also Alkohol, also der brennt zwar, aber der explodiert nicht. Also nicht in der Form.
Jetzt gehen sie die Treppe runter.
Genau. Raus in die... Ja. Man muss sich schon die Frage stellen, sind wir überhaupt noch auf... Es fühlt sich schon gar nicht mehr an wie auf der Erde, ne? Was wir hier sehen.
Ja,
das also stimmt. Wir sind schon irgendwo anders. Oder, obwohl, wenn ich jetzt so mir die Leitungen da ansehe, sieht es auch so ein bisschen wie die gegenteilige Version von Freddy's Keller aus. Von den Nightmare-Filmen. Ne? Anstatt dass alles heiß ist, ist es eher gefroren da. Ne?
Ja. Was haben sie gesagt? Sie gehen in den, ist das der Vorratskeller oder was soll das sein? Oder
Versorgung? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, das ist schwierig zu sagen. Es wirkt ja irgendwie so, als ob das was ist, was sie da ins Eis reingehauen haben.
Ja.
Also so der also wie so ein, ja, wie so ganz alten Häusern, so ein Keller, der dann irgendwann in so den Höhlenbereich. Ach nee, sie gucken sich den Generator an, glaube ich.
Ach so. Ja. So, ja, jetzt merken sie, okay, es ist alles im Prinzip
verloren, mehr oder weniger. Also im Prinzip ist diese Mission zur Rettung der Welt ist jetzt zur Selbstmordmission.
Ich meine, die sind ja auch wie so Selbstmordattentäter mit diesen Dynamitstäben.
Ja, stimmt, ja? Interessante Beobachtung, ja, hast schon recht. Das ist durchaus was eventuell auch mit reingespielt hat in in das visuelle Konzept.
Die bereiten alles vor, verlegen die Drähte.
Ist auch übrigens Teil von einer inoffiziellen Trilogie von John Carpenter, der Film. Und zwar sagt er selber auch tatsächlich. Und zwar ist das Teil, also ist der Film quasi der erste Teil von so einer Apokalypse-Trilogie, wo Mächte des, nee, Entschuldigung, wo wie heißt es? Fürsten der Dunkelheit, der zweite Teil wäre und sie leben dann der dritte Teil. Also die sind nicht miteinander verbunden oder so. Aber sind insofern ganz interessant, weil Ah, da haben wir jetzt natürlich Blair als S oder als Ding. Mhm. Das ist auch schön, da wie er die Hände, wie er die, da die Finger einführt. Ne?
Ja, stimmt. Das ist optisch auch wieder super.
Also der Film zeigt ja so eine Apokalypse von etwas, das aus dem All kommt. Mhm. Ne? Kann man sagen. Also eine außerirdische Apokalypse. Oder die Möglichkeit davon. Oder von mir aus auch die Apokalypse eine natürliche Apokalypse, wenn wir es auf das Virusthema dann zusammenfügen. Das sieht auch krass aus,
wie er das Gesicht weggezieht. Ja, wie gesagt, es ist optisch super. Also.
So der zweite Teil, Fürsten der Dunkelheit, der beschäftigt sich mit einer ganz klassischen Apokalypse, nämlich durch den Teufel. Mhm. Und der dritte Film, Sie leben, beschäftigt sich eher ein bisschen mit dem. Oder war es überhaupt Sie leben oder war es nicht eher? Ich bin mir jetzt gerade selber. Ach nee, halt, stopp, es war gar nicht Sie leben, entschuldige. Da gibt es auch unterschiedliche Zusammensetzungen, mit welchen Filmen der zusammenpasst. Man kann ihn auch mit Mächte des Wahnsinns zusammenpacken, wo dann eher so eine magische Version dann entsteht. Mhm. Oder man kann ihn auch mit Die Klapperschlange zusammenpacken, wo wir eine postapokalyptische Welt sehen nach einem Nuklearkrieg. Mhm.
Okay,
also quasi dann ein Weltuntergang durch Kernwaffen dann. Mhm. Eine Apokalypse durch Kernwaffen. Finde ich ganz interessant, dass das so ein wiederkehrendes Thema in den Filmen ist auch. Ohne, dass es jetzt offiziell so gelabelt wird.
Ja.
Hattest du sonst so irgendwas mal von Carpenter gesehen zufällig?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Also fällt mir gerade nichts ein.
Okay.
Konkretes. So, wir gehen jetzt also quasi auf das Finale zu, ne? Mhm. Und McGrady zündet auch die Stange schon an. In weiser Voraussicht, genau. Ne?
Ja. Auch schön, wie es darunter auch kommt.
Ja, ich muss sagen, ich finde es schön, aber das war jetzt auch nochmal etwas, was mir nicht so gefällt, weil jetzt ist es sozusagen ein Wesen, also das Ding, was halt sozusagen sich auch durch den Boden bohrt. Mhm. Und es ist ja jetzt auch relativ riesig, ne?
Ja gut, wobei es ist ja schon immer relativ groß gewesen, so ist es ja nicht, ne? Also es war ja schon immer größer auch als die Sachen, die es übernommen hat.
Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich toll, also ne, wie sich das da so rausarbeitet.
Der Hund auch wieder dabei ist überhaupt.
Ach so, ja, genau, der kam ja jetzt so. Ist das der Hund, oder?
Ja, also das.
Ja, es ist genau, ja.
Also es ist ja auf jeden Fall irgendwas Hundeartiges.
Ja, genau, ja.
Was die Hunde-DNA aufnimmt.
Genau. Und McGrady schafft es, ihn wegzusprengen. Ja. Und, ganz cool, der Wilhelm-Schrei, ne?
Ja.
Der auch gerade mit dabei war. Also das ist natürlich eine sehr coole Sache.
Den wollte man, der war aber tatsächlich aus auf Verlangen der Produktion drin.
Ja.
Damit man ein bisschen mehr die Vermutung haben könnte, dass das Ding tot ist. Weil denen das ursprüngliche Ende ein bisschen zu offen war.
Ja, okay. Ja, ja. So, ich würde sagen, die Station ist jetzt letztendlich, glaube ich, vollständig zerstört, ne?
Ja, also die erbärmlichen Überreste haben wir ja in den Norweger-Szenen gesehen.
Genau. Und wir haben nur noch McGrady und Childs. Und
wir haben jetzt vor allen Dingen auch das Ende, genau, Childs, das Ende, was auch extrem viel besprochen wird und was auch extrem viele Theorien aufwirft und Interpretationsmöglichkeiten aufwirft, wo Carpenter sehr unterschiedlich drauf reagiert. Also mal mehr oder weniger stimmt er allem zu, was er hört, und mal sagt er, so habe ich keine Idee zu und ist es offen. Also ganz, da ist er tatsächlich ein bisschen instringent damit, wie er damit umgeht. Aber das ist sehr schön, ne? Die beiden, die letzten Überlebenden, die sich beide nicht trauen. Mhm. Und beide wissen nicht, wer es ist, ob es einer ist, ob sie Menschen sind.
Ja. Ja, das ist richtig. Also die zwei, und vor allem auch
diese Erklärung ist ja auch so ein bisschen, die wirkt ja auch so ein bisschen von Childs, so ein bisschen als Ausrede.
Ja.
Das sorgt ja auch nochmal ein bisschen dafür, dass wir nicht ganz klar wissen, was passiert.
Und man muss natürlich auch sagen, selbst wenn sie beide gesund sind, ne, haben sie das Problem.
Werden sie wahrscheinlich erfrieren.
Ja, auf kurz oder lang werden sie wahrscheinlich erfrieren.
Ja. Das ist ja das ist ja das, was ich meine mit diesem pessimistischen Film. Mhm. Ne? Also der endet nicht auf dem Happy End, der endet darauf, dass die beiden sterben. Mit ziemlicher Sicherheit sterben werden, sagen wir es mal so.
Ja.
Also der positivste Ausgang dieser Geschichte wäre noch, dass da zwei Menschen erfrieren und nicht das Ding noch genau, irgendwie richtig. Sich.
Oder im Idealfall würde jetzt, weiß ich nicht, von einer anderen Station jemand vorbeifliegen. Ne?
Ja, das hat man tatsächlich gedreht, aber zum Glück nie verwendet,
ja, okay,
dass McGrady gerettet wird. Aber das passt auch nicht zur Stimmung des Films, finde ich. Oder hättest du das?
Nee, also ich muss sagen, das Ende eines Films ist ja immer eigentlich das Schwerste. Und ich muss persönlich sagen, ich brauche kein unbedingt ein geschlossenes Ende.
So, und das war jetzt gerade, was ich hier gemeint habe. McReady reicht Childs die Flasche.
Ja.
Und da gibt es auch von vielen die Theorie, dass das ein Test ist.
Mhm, ob er Angst hat?
Nee, wir haben ja die Molotow-Cocktails gesehen.
Ach so.
Dass das quasi kein Alkohol ist, sondern Benzin. Und dass das ein Test ist, ob er es ausspuckt, weil er ein Mensch ist und weiß, dass es Alkohol ist, oder ob er es trinkt, weil es das Ding ist, das nicht weiß, wie Alkohol oder Benzin
schmeckt. Und weißt du, was ich gerade gedacht habe? Dass die beide, also wenn die beide aus derselben Flasche trinken, dann sind sie beide entweder infiziert oder nicht. Weißt du, das könnte ja auch nochmal so ein Vertrauensding sein.
Ja, auch das
sicherlich.
Also da, ne,
ja, okay.
Also diese Schlussszene, diese letzten 3-4 Minuten, die haben so extrem viele Theorien
und
Interpretationen.
Ja,
ne?
Ja.
Auch also, die Frage,
gut, ja.
Ne, das würde auch dazu passen, dass er dann so lächelt nach dem Motto, ist egal, jetzt ist alles verloren.
Okay. Das ist das ist cool. Vor allem auch wenn er jetzt ihm wirklich eine Benzinflasche gegeben hat und die trinkt und es ist kein Problem. Er weiß jetzt, okay, er ist auch schon verwandelt. Oder hat es in sich, das Ding?
Ja, dann weiß er, ne? Childs ist verwandelt.
Ja, interessant.
Oder übernommen.
Mhm.
Ja, das war John Carpenters, das Ding aus einer anderen Welt. Ich glaube, ich habe dich nicht sehr viel mehr zu dem Film geführt, habe ich das Gefühl.
Nee, es tut mir ja wirklich leid. Ich werde nicht so richtig warm damit. Also ich habe natürlich auch immer wieder versucht, wirklich die tollen Sachen rauszubringen. Zum Beispiel, also ich verstehe nicht, also goldene Himbeere für den Score finde ich fehlerhaft. Kann ich überhaupt nicht sagen. Also das ist, verstehe ich nicht. Also handwerklich, auch gerade was was das Ding und die ganzen Verwandlungen angeht, waren sehr, sehr tolle Sachen dabei.
Ja.
Richtig klasse gefallen hat mir zum Beispiel auch dieses, wer war es nochmal? Ich glaube Cooper, ne? In den anderen reinfällt und dann die Hände abgebissen werden.
Mhm.
Ne? Ja. Also sehr, sehr stark. Wie gesagt, der Hund, der richtig gut spielt. Also es waren wirklich viele gute Sachen drin, aber so im Gesamten.
Mhm.
Ist mir das nicht stringent genug. Und man hätte, glaube ich, aus dieser Angst, ne, im Hintergrund, Hinterkopf zu wissen, es gibt eine AIDS-Pandemie und man weiß noch nicht, dass es AIDS ist, es gab diesen Namen noch nicht, hätte ich mir gehofft, dass man da mehr draus machen kann. Aber wie gesagt, den Titel, der ist wieder sehr, sehr treffend, ne? Das Ding.
Mhm.
Ne? Weil man eigentlich nicht weiß, wie es heißt. Also,
Also ich kann ja noch mal kurz zwei Statements, also der Film war auch von der Kritik sehr verrissen, muss man sagen, damals.
Mhm.
Der hat sich erst später zum Klassiker entwickelt.
Ja.
Ein Beispiel für die neue Ästhetik, Gräuel um der Gräuel willen.
Mhm.
Oder auch, das war jetzt David Anson in der Newsweek damals oder Alan Spencer für Starlog Magazin. John Carpenter war niemals dazu gedacht, Science-Fiction-Horrorfilme zu drehen. Er wäre besser, Verkehrsunfälle oder Zugunglücke zu inszenieren.
Ja, weiß ich, das finde ich jetzt auch nicht, ist es auch keine faire Kritik. Also.
Ja, das siehst du ja, das zeigt ja auch dann, die Leute wollten vielleicht sowas gar nicht sehen, wollten vielleicht keine Angst haben in dem Sinn, wollten lieber den netten E.T. sehen oder den familienfreundlichen Poltergeist-Grusel, wobei der auch ein paar ganz knackige Szenen hat.
Ja.
Aber wollten nicht sowas, aber auch der endet ja mit einem Happy End mehr oder weniger. Und wollten nicht dieses pessimistische Ende sehen.
Mhm.
Also der Film ist ja Also wenn man sich das Ende ansieht und auch die Musik, die wir jetzt dazu hören, das ist ja richtig trostlos eigentlich. Und
ja, es hat auch schon ein bisschen was von so einer, weißt du, so einer Kapellenorgel so zur Beerdigung, ne?
Ja, also der gibt uns ja keinerlei Hoffnung, der Film.
Ja.
Das Ende zumindest nicht.
Ja.
Also die beste Hoffnung, die wir haben können, ist ja, wie gesagt, dass da zwei Menschen sterben.
Das, ja.
Und jetzt weißt du auch, wo Tarantino das Ende her hat für Hateful Eight. Weil das ist ja im Prinzip, ist das ja fast exakt dasselbe Ende.
Ja.
Mit Walton Goggins und Samuel L. Jackson.
Ja.
Ja.
Klasse, ja. Also, Markus, dann erstmal vielen Dank. Das war Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982 von John Carpenter. Wir haben die Blu-ray bzw. den Stream geschaut. Markus, danke dir. Und nochmal ganz kurz
danke
der Hinweis auf unsere Steady-Seite. Da könnt ihr unser Projekt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Der Link dazu auf iwenttofilms.de. Vielen Dank.
Und es wird bestimmt nicht unser letzter Carpenter gewesen sein.
Nein.
Ja, vielen Dank auch von mir an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Genau, bis dann.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.